Dum, 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 dum.
Max, wir müssen ranten!
Oh Gott, gibt's mal das Flaschenöffner?
Scheiß Flaschenöffner!
Aber nicht so laut, bitte.
Scheiß Flaschenöffner! Scheiß Bier! Alles Scheiße!
Ah, ich finde alles super. Ist Frühling?
Ja,
das Packeis in Berlin ist höchstens noch 10 cm dick.
Genau. Also so langsam schmilzt der Gletscher, den man Berlin nennt, ein bisschen ab.
Na, schmelzen würde ich es jetzt nicht nennen. Ist ja immer noch weit unter 0 Grad.
Ja, nö, es ist jetzt so um die 0 Grad. Immer so, mal wieder mal plus 1. Heute, glaube ich, plus 1 gewesen. Ja.
Das ist,
also so langsam kommt der Frühling.
Also schon Frühsommer eigentlich.
Ein ganz großer Wucht.
Ja,
ist wann ist eigentlich Sommeranfang? Das ist doch jetzt auch bald, oder?
War nicht schon?
Nee, ich weiß nicht. Also ja, sorry. Max, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Es ist jetzt, wir haben jetzt über ein halbes Jahr, also wirklich komplett ein halbes Jahr lang Winter. Ja.
Ja.
Das kann nicht wahr sein. Es kann nicht wahr sein. Ich bin ausgelaugt. Verstehst du? Vor ungefähr anderthalb Monaten war der Zeitpunkt erreicht, dass mir die Kälte innerlich wehgetan hat. Also nicht äußerlich halt so von wegen, ne, daran hat man sich ja gewöhnt, aber wo einen wirklich diese Abwesenheit von Sonne und von Wärme wirklich innerlich wirklich Schmerzen bereitet und wirklich auch schlecht drauf macht. So. Ich kann nicht mehr. Max, es tu doch mal was.
Also ich bin immer schlecht drauf, egal wie das Wetter ist.
Ja, nee, ich weiß nicht. Ich habe jetzt echt genug von diesem scheiß Winter. Der muss jetzt endlich mal vorbeigehen.
Ah. Frag mal Per Steinbrück, der verspricht dir da garantiert irgendwas, dass er findet, dass dieser Frühling handwerklich schlecht umgesetzt ist und durch einen anderen Winter ersetzt werden muss.
Genau, einen viel besseren Winter. Genau. Die Regierung Merkel hat es nicht geschafft, einen ordentlichen Winter hinzukriegen.
Einen ordentlichen Frühling. Darum machen wir jetzt Regen. Ach. Ach. Ja. Was soll man machen?
Ich weiß es auch nicht. Es ist alles so schlimm. Ja, also ich weiß nicht, man kann ja immer nicht so viel sagen, also, das ist ja so das Allerweltsthema, ist immer das Wetter, aber im Endeffekt kann man ja gar nicht so viel darüber sagen, man kann nur sagen, dass es scheiße ist.
Ja, dass es
scheiße ist und dass es mir auf den Sack geht. So, genauso wie dieses scheiß Leistungsschutzrecht.
Leistungsschutzrecht.
Ich meine, wie lange reden wir jetzt über dieses scheiß Leistungsschutzrecht?
Viel zu lange.
Seit 2006 oder so etwas reden wir über dieses scheiß Leistungsschutzrecht. Ja, nicht über 2006, aber ich glaube so.
Also ich rede da schon seit 2001 von. Ich rede da schon, bevor es das Internet gab, von.
Ich wollte schon immer ein Leistungsschutzrecht haben. Und wir wollen jetzt übrigens, das wollen wir nochmal ganz kurz hier einmal durchsagen, wir nehmen jetzt übrigens auch Leistungsschutzrecht für das Wir-müssen-reden-Logo.
Also für alles, was wir sagen. Für alles, was wir sagen.
Für alles.
Wenn ich Miep sage und jetzt steht in der FAZ morgen Miep, dann werden
Abmahnung.
Die abgemahnt.
Abmahnung.
Wenn die schreiben Ballack, das ist unser Fußballspieler.
Ja.
Dann, wir brauchen aktuelle Fußballspieler. Ballack ist, glaube ich, kein aktueller. Dann mahne ich die ab. Die haben Ballack geschrieben.
Doch, bestimmt. Der Ballack ist doch bestimmt noch, oder nicht?
Ist der nicht raus?
Ich kenne mich nicht aus.
Ja, dann müssen wir.
Oder, nee, warte mal, war der nicht irgendwie bei Germany's Topmodel? Nee.
Nee, das war Heidi Klum. Aber wenn jemand Heidi Klum sagt, sofort, Abmahnung. Hier habe ich gesagt, Heidi Klum. So, pam, rein damit. Und, alles wird jetzt abgemahnt.
Ja, ich habe das jetzt,
ich habe neulich gehört, hat mir irgendjemand getwittert, dass hier in so einer Sat.1-Sendung, die gesagt, also so, weißt du, in so einer Abendunterhaltungs-Fernsehspiel, keine Ahnung, wie das heißt, also nicht irgendeine Nachrichtensendung, sondern so richtig mit geskriptet und so, haben die wohl gesagt, ihr werdet euch noch wünschen, wir werden sofort Abmahnung, weißt du, da setze ich meinen Anwalt davor, so,
ihr werdet euch noch wünschen,
ihr hättet mich nicht erwähnt.
Genau.
Ja, so sieht's mal aus.
Ihr werdet euch noch wünschen, dass wir das Leistungsschutzrecht nie gekriegt hätten, weil wir werden euch alle abmahnen, alle da draußen.
Oh.
Verdammte Scheiße.
Springer kann sich echt schon mal warm anziehen.
Ich habe ja letztens diesen, das mache ich jetzt mal schon mal jetzt, die Podcast-Empfehlung. Das ist diesmal der Neunetzcast von unserem guten Bekannten.
Ich weiß gar nicht, ob ich den empfehlen kann.
Marcel weiß. Ja, es ist halt einfach scheiß Technik, ne? Also ich glaube,
die Soundqualität ist wirklich
grauenhaft.
Es klingt so, als ob er das in einem Umspannwerk aufgenommen hätte. Also es ist, ich weiß nicht. Also wenn man sich einfach so vor ein MacBook setzt, dann wäre die Soundqualität, glaube ich, besser.
Ich glaube auch. Also Marcel, investier da mal bitte, weil ihr macht echt ganz schöne Gespräche, auch vor allem gerade die mit Terry Chavelle.
Aber über ganz furchtbare Themen. Übers Leistungsschutzrecht.
Ja, aber Terry Chavelle ist ein guter Gesprächspartner und sowas, weil der ist auch schon ziemlich lange an diesem Thema dran. Er betreibt ja den Perlentaucher und der hatte ja schon lange mit der FAZ und mit der Süddeutschen Rechtsstreitigkeiten. Weil mit dem Perlentaucher machen sie ja eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren das, dass sie die Feuilletons der Republik, also wirklich alle der geprinteten Sachen durchgehen und halt so eine Zusammenstellung der interessantesten Artikel so und die auch kurz zusammenfassen. So ja.
Und stell dir mal vor, Süddeutsche und FAZ hätten den damals nicht klein geklagt, den Perlentaucher, wie die jetzt dastehen würden. Die wären pleite. Das wäre der Untergang des Qualitätsjournalismus. Also dann wäre der Qualitätsjournalismus schon lange.
Es gab ja tatsächlich ein Urteil, aber das war, glaube ich, nicht so richtig eindeutig. Also das
nee, war genau darum ging es ja auch nochmal. Es ging ja, dass der Richter im Wesentlichen gesagt hat, das kann man nicht so pauschal sagen, bis zu welcher Länge Zitat erlaubt. Das muss man in jedem Fall explizit durchexerzieren. Ja, mit anderen Worten, jemand, der sich Anwälte leisten kann und sich leisten kann, vor Gericht zu gehen. Der wird da einfach gewinnen.
Aber was der Terry erzählt hat, was mich am meisten schockiert hat, ne, war, dass wohl angeblich die FAZ Abmahnungen an Buchverlage jetzt schickt. Und zwar für die für den Abdruck von Zitaten aus Rezensionen über das Buch. Mhm. Also das muss man sich mal reinziehen. Ja? Sie verklagen
die FAZ. Der FAZ-Autor nimmt sich ein Buch, liest sich das durch. Oder fängt es an zu lesen, zitiert daraus Stellen, rezensiert das, ist gar nicht schlecht, dann sagen, also viel mehr, dann wird daraus zitiert, das wird dann auf dem Buch gucken, und dann kommt die FAZ, dafür müsst ihr uns zahlen, dass ihr daraus was abdruckt, aus dem, wo wir euch abgeschrieben haben.
Das ist unglaublich. Also ich meine, das Primärprodukt ist erstmal das Buch, ja. Und dann kommt das Sekundäre, das ist dann die Rezension. Und die wird dann sozusagen nochmal auf das Primäre nur rauszitiert. Und da verklagt jetzt die FAZ. Das ist so
absurd. Ich finde ja, das geht eigentlich noch nicht weit genug. Das müssten sie noch viel, viel mehr machen. Wenn zum Beispiel beim Fußball, wenn der spielt garantiert.
Mario Basler.
Keine Ahnung.
Max, ich glaube, du hast irgendwie, das letzte Mal Fußball hast du, glaube ich, so 1996.
Aber wenn da so irgendeiner aus der deutschen Nationalmannschaft dasteht und die machen ein Foto von dem und das veröffentlichen sie am nächsten Tag, dann sollen sie am nächsten Tag hingehen und dem sagen, du darfst dieses Trikot nicht mehr anziehen, weil das ist bei uns in der Zeitung drinne.
Das ist genau. Dein Gesicht gehört uns. Das haben wir nämlich fotografiert und in unsere Zeitung abgedruckt.
Das darfst du nicht mehr auf der Straße umtragen.
Dieses Gesicht her. Das ist ein Zitat aus unserer Zeitung.
Genau. Wetter. Weißt du, wenn das Wetter so ist am nächsten Tag.
Genau. Das haben wir angekündigt.
Wir haben dieses Wetter angekündigt.
Genau.
Da haben wir das Leistungsschutzrecht. Geht aus der Sonne.
Ey, dieses Leistungsschutzrecht ist so ein Brainfuck. Das ist so ein unglaublicher Brainfuck. Ich möchte gerne alle schlagen, die das...
Ist das nicht fantastisch? Weißt, wir leben nicht in so einer rationalen Welt, in der immer nur die Logik siegt und der Verstand, sondern wir leben in dieser Welt, wo dank CDU und FDP und SPD, ich meine, man will sie an dem Punkt einfach mal nicht ausschließen, auch die kleinen verrückten Sachen mal eine Chance haben, wo auch das Gute gewinnt. Weißt du, nicht nur immer das Technokratische, sondern der kleine, sympathische Zeitungsverlag von nebenan, der traurig da sitzt und seine Zeitung nicht mehr verkaufen kann. Und der... Christoph Käse, weißt du das? Ich glaube, der lebt von Hartz IV oder sowas. Also
das ist auch. Das ist halt einer von diesen armen Bloggern.
Ja, einer. Das ist echt schlimm. Weißt du, der hat ja nichts sonst. Das ist ja, und der hat jetzt mal gegen das böse Google und dieses furchtbare Internet. Und das Internet, das müsst ihr euch ja vorstellen, das ist ja nur Strom eigentlich. Das ist ja nichts Richtiges. Das sind ja nur diese Steve Jobs und sowas. Hässlich, aus dem Grab wieder. Und alles schlimm, alles furchtbar.
Steve Jobs macht das. Das Internet.
Und noch schlimmere Leute.
Okay. Ja.
Und auf jeden Fall nicht so sympathische deutsche Leute wie Christoph Käse und Dings. Ach, egal, wie sie alle heißen.
Ja, also auf jeden Fall diese Leute. Ich meine.
Ja, aber machen wir uns nichts vor. Dieses Gesetz ist halt durch und es bleibt hier.
Ja, und das ist halt. Ich finde diese Absurdität, die jetzt wirklich von jedem erkannt wurde und anerkannt wurde, also alle Studien, die es darüber gab, alle Wissenschaftler, alle Rechtshistoriker, sogar alle Lobbyvereine etc., egal wer sich darüber geäußert hat.
Auch die Leute, die es verabschiedet haben, haben ja gesagt, nee, das ist nicht ausdefiniert.
Auch von den Parteien hat sich jeder an den Kopf gefasst, was das für ein Quatsch ist. Und das ist eine reine, ich finde, das ist wirklich die allergrößte Lobbyleistung, die es, glaube ich, bisher in diesem Land gegeben hat. So ein,
ich glaube, da gab es schon größere.
Die Quadratur der Scheiße so dermaßen durch alle Parlamente durchzupeitschen, das schafft auch nur die Verlegerlobby.
Da bin ich mir ziemlich sicher.
Doch. Weil die Verlegerlobby hat ja eben nicht nur irgendwie Einfluss dadurch, dass sie Arbeitsplätze macht oder sowas. Nein, keine Scheißpartei traut sich im Wahlkampfjahr 2011 sich mit der Verlegerlobby anzulegen. That's the point.
Ja, aber ich glaube, es gab trotzdem,
weil die sind alle von der Presse abhängig. Und zwar wie der Junkie hier von der Nadel. Echt?
Aber ich glaube, es gab, also das stimmt, damit hast du absolut recht, aber ich glaube, es gab größere Lobbyleistung. Also gerade weil eigentlich muss man sagen, für den Einfluss, den sie haben sie doch relativ wenig erreicht.
Ja, also das Gesetz ist halt scheiße geworden, auch für die Verleger selber, aber dennoch, es ist immer noch absurd.
Zum Beispiel hier diesen reduzierten Mehrwertsteuersatz für Hotels.
Das ist auch genauso absurd, aber es hat ja keine, aber es ist ja wenigstens nicht, es ist dann im Endeffekt ist das volkswirtschaftlich jetzt auch ein bisschen egal, ja? Und es schadet ja auch eigentlich nicht wirklich direkt
jedem. Einnahmen für den Staat, die da verloren gehen.
Einnahmen für den Staat in einer gewissen Höhe. Aber es werden jetzt zum Beispiel keine Rechte von anderen Leuten, es wird sich nicht die Meinungsfreiheit deswegen eingeschränkt, ja? Oder so etwas. Also die Kollateralschäden von der Hotelsteuer, die sind überschaubar.
Aber es ist eine absolut also es ist einfach so eine Lobbyleistung, die einfach so so. Es gibt keinen Grund dafür, warum Hotels reduzierte Mehrwertsteuer sind. Und trotzdem haben sie ihn jetzt. So. Und dann wurde sich mal ein bisschen drüber aufgeregt und dann ist es wieder vergessen worden. Jetzt ist das so, dass Hotels halt weniger Steuern zahlen müssen. Weil
ja.
Der ist ja überlebenswichtig. So, ohne Adlon wissen wir ja, wie am Ende da unsere Wirtschaft wäre.
Ja, also ich finde es auf jeden Fall extrem traurig, dass es nicht geschafft wurde, obwohl dieses Gesetz wirklich keinem Argument je Stand gehalten hat, obwohl es durchaus extreme Anstrengungen gab, hinter und vor den Kulissen, die Politiker allesamt zu überzeugen, dass so ein Gesetz bar jeder Vernunft nur aus Kraft und aus Angst vor Springer und Konsorten durch den Bundestag gepeitscht wurde. Das ist wirklich, das ekelt mich wirklich richtig an. Und ich finde und ich glaube, diese Machtlosigkeit demgegenüber ist, glaube ich, auch ein bisschen dieser Ausdruck dieser Depression, die jetzt gerade so ein bisschen durchs Netz geistert.
Bei mir ist es ehrlich, also ich finde das, braucht man gar nicht drüber reden, das Leistungsschutzrecht ist eine totale Katastrophe, aber ich glaube, es wird keine viel schlimmere Katastrophe sein als andere Katastrophen. Also es wird zu noch mehr Abmahnung führen, es wird zu Rechtsunsicherheiten führen. Es wird Blogger geben, die verklagt werden. Es wird bestimmte...
Es gibt jetzt ganz viele Startups, die jetzt schon dicht machen.
Ja, es wird bestimmte Startups nicht geben. Das ist alles... Aber das war in Deutschland bisher auch immer so. In Deutschland gibt es keine Fair-Use-Klausel, dass du Sachen unter bestimmten Sachen nicht vom Urheberrecht eingeschlossen sind. Wir haben diese bekloppte Störerhaftung. Ich meine, wir leben in einem Land, in dem du in deinem Café kein WLAN anbieten kannst, ohne Gefahr zu laufen, von der Musikindustrie verklagt zu werden. Ich meine, das ist, die Zustände sind schon längst unhaltbar. Was das eigentlich krasse ist,
ja,
obwohl wir eigentlich schon mit dem Rücken zum Abgrund standen, wir gesagt, ach, so einen halben Schritt können wir noch.
Ja, so einen halben Schritt nach hinten.
Ja, das ist,
aber trotzdem, ich wollte nur mal auf diese Depression hin, also ja. Weil man muss ja sehen, dass die Verlegerlobby versus die Netzlobby hatte sich so einen kleinen Kampf geliefert jetzt die letzten Jahre, zwei Jahre. So, wir haben es geschafft, einen Bundespräsidenten abzusägen, also musste es die Verlegerlobby auch schaffen, einen Bundespräsidenten abzusägen. Und doch so ein bisschen war das ja, ne? Also so Wulff, das war jetzt irgendwie so ein bisschen so dieses, also so eine Macht.
Welchen Bundespräsidenten haben wir abgesägt?
Ja, wir haben, also Köhler, der Köhler wurde halt...
Der ist doch von alleine zurückgetreten.
Ja, natürlich, aber nach dieser Shitstorm, der aus dem Netz kam, gegenüber...
Da gab es einen Shitstorm?
Ja, kannst du dich nicht mehr erinnern?
Da gab es keinen Shitstorm.
Na, sicherlich. Diese Formulierung von ihm, dass die deutschen
Interessen... Die hat einen Blogger aufgegriffen.
Genau.
Aber ein Shitstorm?
Also, das hat ein Blogger aufgegriffen.
Ja.
Das ging dann durch die Blogs einmal.
Ging's?
Und von dort erst wurde es dann von den Erwachsenenmedien aufgegriffen.
Ja.
Und dann ging's und dann war es eine große breite Debatte, ja. Also
und dann hat Köhler innerhalb kürzester Zeit gesagt, dann habe ich keinen Bock mehr.
Genau.
Also da war ja noch gar nichts passiert.
Doch, da gab es schon auf jeden Fall einen großen Shitstorm gab's da.
Gab's?
Ja.
Also, ehrlich gesagt, und damals habe ich noch wirklich in dem aktiv drinne gesteckt, da, wo ich, was? Köhler ist zurück? Ist Köhler zurück? Warum das denn?
Es war ein bisschen überraschend, keine Frage, aber das war auf jeden Fall, aber das war also, auf jeden Fall daran gekettet. Das war
also das,
eine relativ klare
Kursal. Ehrlich gesagt, also, dass irgendwer, dass die Netzszene Bundespräsidenten gekillt hätte und dass die daraufhin jetzt beschlossen haben, Wolf im.
Nein, das ist natürlich vereinfacht dargestellt. Jetzt, das ist ja natürlich vereinfacht.
Das ist nicht aber, vereinfacht dargestellt, das ist falsch dargestellt.
Nein, also ich finde, Falsch ist es nicht. Absolut nicht. Also auf jeden Fall, man kann durchaus, Köhler kann man durchaus als Opfer der Blogs sehen. Das ist durchaus so. Das ist auch schon in einschlägiger Literatur so nachlesbar übrigens. Also kann ich dir zeigen. Und dann gibt
Hat
es,
jemand auf Twitter geschrieben oder was?
Nein. Durchaus in Büchern. unter anderem halt in Perksons Skandalbuch ist das zum Beispiel eins der Beispiele. Ne? Wo das übrigens wirklich sehr, sehr detailliert, was zu was geführt hat, einmal aufgedröselt ist. Sehr, sehr gut recherchiert. Die Wolf-Affäre war eine reine Medienkampagne.
Ja, haben wir aber auch schon mitgemacht.
Nicht wirklich, nee, nicht wirklich. Das war absolut Springer, das war absolut Bild. Und es gab hier und da auch ein paar empörte Tweets und so, aber ehrlich gesagt...
Ich hoffe, dass niemand raussucht, was wir damals erzählt haben hier in diesem Podcast.
Also ich habe mich da mal relativ vorsichtig geäußert, ja. Aber ja, ich weiß das noch ziemlich genau.
Ich würde das für mich jetzt nicht so, und ich habe das bei dir auch ein bisschen anders, aber ich weiß es nicht mehr.
Ja, also kannst du gerne nochmal nachholen. Auf jeden Fall, der Wolf wurde auf jeden Fall ganz klar von den Medien abgesägt. Und wie man jetzt ja auch sieht, die...
Gutenberg übrigens, da würde ich ja sagen, Gutenberg, der wurde...
Ja, das schon auf jeden Fall, ja, stimmt schon.
Hier von Gutenplug abgesägt und so.
Auf jeden Fall, der Wolf wurde aber tatsächlich von den Medien abgesägt. Und zwar aufgrund von Dingen, die jetzt ja von der Staatsanwaltschaft untersucht worden sind, ist und wo jetzt die Ermittlungen eingestellt sind.
Nee, wo sie ihm angeboten haben, die Ermittlungen einzustellen gegen eine Strafzahlung und ein Schuldeingeständnis.
Nee, die sind jetzt alle, nee, also es gab jetzt,
nee.
Haben sie jetzt eingestellt. Das also, ist jetzt vor wenigen Tagen, haben sie es eingestellt.
Was ich da gelesen habe, war, dass sie ihm...
Von wann ist deine Information?
Von ein paar Tagen.
Aha.
Dass sie ihm angeboten haben, das Verfahren einzustellen unter bestimmten Bedingungen.
Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall scheint jedenfalls an strafrechtlichen Dingen, die da unterstellt wurden, sind anscheinend nicht allzu viel dahinter zu stecken. Und ehrlich gesagt, ich glaube, das war wirklich auch eine Kampagne. Das war eine Kampagne zu zeigen, so hey, guck mal, Leute,
natürlich war es eine Kampagne.
Noch. Wir haben hier noch entsprechend Schlagkraft.
Aber dieses, was du quasi gerade andeutest, oh, wir haben festgestellt, da gibt es auf Twitter jemanden, der hat 20.000 Follower. Jetzt müssen wir mal beweisen, dass wir auch noch ein bisschen Macht haben. Ich weiß nicht, ob das... Also
nein, so ist das natürlich nicht. Aber es ging halt tatsächlich darum, dass die Netzbewegung schon auf jeden Fall eine ganze Menge Einfluss gezeigt
hat. Meinst du, dass Star Diekmann sich mal hingestellt hat und gezeigt haben, ich zeige Ihnen mal, wie einsatzfähig diese Todeszeitung noch ist?
Naja, es war auf jeden Fall, glaube ich, schon als eine Machtdemonstration schon auf jeden Fall zu verstehen.
Ja, natürlich, kann man natürlich... Also das
war eine Machtdemonstration.
Dass das eine Kampagne war und dass die ihn hängen sehen wollten. Und war definitiv der Fall. Wie gesagt, ich bilde mir durchaus mich erinnern, also ich weiß, würde mir nochmal angucken, wie ich mich damals verhalten habe und weiß nicht, ob das unbedingt nur gut war, um es jetzt mal vorsichtig auszudrücken.
Ich kann mich erinnern, dass du auch sehr vorsichtig warst, auf eine Springer-Kampagne mit aufzuspringen.
Ja, klar, aber das...
da deine Bedenken geäußert hast.
Na gut, aber
also haben wir
also beide. Auf jeden Fall glaube ich, dass die Bild-Zeitung die kann halt, das ist halt also oder Springer oder wie auch immer die Medien, die haben damit eindrucksvoll ihre Macht unter Beweis gestellt, dass sie diesen jetzt, aber ich meine, es ist ja nicht so, dass also sie hatten ja schon, Wolf hatte ja definitiv auch einige grobe Fehler gemacht wie gesagt, also dass da nicht, also die haben halt beschlossen, dass es jetzt nicht wichtig genug sei, da noch massenhaft hinterherzutreten, aber die Staatsanwaltschaft hat ermittelt und okay, ist jetzt vielleicht nicht zur Anklage gekommen.
Ja, wie dem auch sei, ich wollte jetzt eigentlich gar nicht, dass diese Wolf-Debatte nochmal neu aufrollen, ehrlich gesagt.
Ach so, warte,
ich wollte auf was ganz anderes
hinaus. Aber es ist, also ein Schuldeingeständnis muss er nicht abgeben, das war ein Missverständnis, aber ich glaube, er sollte eine Geldstrafe, Ermittlungsverfahren. Nach eigener Darstellung kein Schuldeingeständnis gefordert. Anderslautende Darstellung. Ja. Aber eine Geldstrafe oder sowas, ne? Geldbußen 20.000 und 30.000 Euro.
Das ist übrigens auch nicht ungewöhnlich, wenn du überlegst, das war ja bei Antischocke ja auch so, sozusagen musste sie ja am Ende auch irgendwie eine Strafe zahlen. Obwohl sie eigentlich, relativ klar nicht schuldig war.
Aber das war vor Gericht quasi der Vergleich.
Ja, genau.
Aber das hier ist jetzt sozusagen, guck mal, wir ersparen dir den Dreck, der dabei aufgewirbelt wird. Wir hätten vielleicht was für dich, aber es ist wahrscheinlich keine große Sache.
Wir wissen es halt nicht.
Aber 20.000 Euro ist trotzdem schon eine Latte Geld.
Ja, auch. Für jemanden wie Wolf ist es. Es geht ja, vor Gericht geht es ja immer nach Tagessätzen und so ein Wolf hat halt einfach richtig viel Kohle so.
Hat er? Und, ich dachte, der wäre fast pleite gewesen zwischendurch.
Ich weiß es nicht so genau. Aber so, es wieder auch
wie 20.000 ist auch für den viel Geld.
Ja. Da muss er wahrscheinlich dieses Haus in Großburg-Wedel, das total hässlich ist und viel zu teuer gekauft wurde. Aber gut. Ich will jetzt überhaupt nicht diese Wulff-Affäre auf. Das ist immer das Problem mit dem, man muss sich immer irgendwie in komischen Nebenkriegsschauplätzen verheddern. Ja. Weil du immer alles irgendwie in Zweifel ziehst, was man im Nebensatz sagt. Aber gut. Also, ich wollte jetzt eigentlich darauf hinaus. Ja, das war eine Machtdemonstration der Medien. Mhm. Ja, und diese Machtdemonstration hatte natürlich auch, dann bin ich mir ziemlich sicher, auch schon das Leistungsschutzrecht mit im Blick, weil das war damals auch schon längst Thema. Und ich glaube, die Politik soll definitiv vor den Medien Angst kriegen. Ja, und ich glaube, das hat auch, und dieser Warnschuss, der hat auch definitiv gesessen, weil sonst wäre dieses absolut hirnverbrannte Gesetz nie durch den Bundestag gekommen.
Doch,
ja. Das ist politisch, nein, also das ist
mit stand extrem schon im Koalitionsvertrag
drin. Das ist egal. Also es wurde einfach mit extrem viel Macht durchgepeitscht.
Es wäre exakt so durchgegangen. Mm-mm. Warum? Meinst du das irgendwie?
Es war ja jetzt schon knapp.
War das knapp?
Ja, natürlich. Also Nordrhein-Westfalen und Hamburg sind ja erst in letzter Minute umgekippt im Bundesrat.
No one cares about Bundesrat. Das ist der Bundesrat nicht mehr zustimmungspflichtig. Das geht in den Bundestag und ich glaube, von der CDU hat einer dagegen gestimmt.
Doch, das war
in einer namentlichen Abstimmung. Nein, war es nicht.
Man hätte es auf jeden Fall erst einmal bis in die nächste Legislaturperiode hinaus.
Sie hätten es hinauszögern können, wenn Sie
wollen. Bis in die nächste Legislaturperiode. Hallo? Wäre eine andere Regierung da gewesen.
Moment, also.
Koalitionsvertrag wäre egal gewesen, ja?
Aber es ist.
Man hätte es verhindern können.
Es ist nicht knapp gewesen. Natürlich hätte man es verhindern können, aber es ist nicht knapp gewesen. Es ist zu keinem Zeitpunkt knapp gewesen. Wir haben eine Regierung, die.
Max, na gut, dann.
Die fast,
wir sollten, ich habe jetzt keinen Bock, mich schon wieder in einen Nebenkriegsschauplatz zu verheddern. Dann ist deine Definition von knapp einfach eine andere Definition von knapp, als die ich habe. Ich fand es knapp, weil es war in letzter Sekunde entschieden worden. Auf Seiten der SPD, weil die Länder so. Du hast eine andere Definition von knapp. Gut. Aber ich will nicht schon wieder irgendeinen Nebenkriegsschauplatz aufmachen. Okay?
Also, es war nicht knapp.
Ja.
Es war gut. Auch noch
knapp. Ja, geschenkt.
Es war halt nicht knapp. Die okay. Regierungskoalition.
Wollen wir trotzdem
Moment mal kurz. Also, das ist im Bundestag abgestimmt worden. Und die Regierung hat mit ihrer Mehrheit das für dieses Gesetz gestimmt. Und hatte, ein oder zwei Abweichler. Und die Opposition hat dagegen, das ist so knapp, wie jedes andere Gesetz auch verabschiedet worden ist. Und gut. Sie hat nicht mal, und die SPD hätte jetzt mit ihrer Mehrheit oder die SPD also, und die
Max,
Grünen
hast
und
du
die Linke.
Gemerkt, dass ich gar nicht darüber reden will, ob es knapp ist oder nicht. Das ist gar nicht darum
geht. Erzähl doch gar nicht, dass es so knapp sei.
Also ja, gut. Also, wollen wir dann mal weiterkommen bitte im Thema. Also.
Ja.
Jedenfalls.
Nein, aber deine ganze These hier, dass das nur durchgekommen ist, weil es vorher diesen Warnschuss gab, basiert ja darauf, dass es so extrem knapp war.
Ja, nö, würde ich jetzt nicht sagen, dass es darauf basiert. Also auch wenn es eine dicke Mehrheit gegeben hätte, könnte diese
nur zustande gekommen sein, weil vorher.
Genau.
Also und nicht, weil es Koalitionsvertrag gestanden hat.
Das konstruiert jedenfalls nicht die These, das ist nicht wahr. Jedenfalls Wo wollte ich hier? Es bringst du mich immer dauernd raus mit diesem Quatsch. Ja, das ist echt ein bisschen anstrengend heute mit dir.
Ja, doch. Ja. Komm, erzählst du Blödsinn, schon halte ich dagegen.
Naja, jedenfalls, was wir auf jeden Fall gesehen haben, ist diese Machtdemonstration der Medien und, okay, Flash, für dich ist keine Machtdemonstration. Oder wie war das jetzt? War es jetzt für dich eine Machtdemonstration der Medien?
Das mit Wolf?
Nein, das war Leistungsschutzrecht.
Das mit,
also wir müssen es jetzt, glaube ich, langsam, ich glaube, ich bin zu schnell, wir müssen es langsam vorantreiben.
Okay.
Wo wir uns so einig sind, also.
Gut. Sie haben das durchgedrückt. Sie wollten dieses Gesetz durchdrücken. Weiß der Teufel warum? Also ich glaube, eine Handvoll großer Verlage wollte das durchdrücken. Im Interesse der kleinen Verlage ist es gar nicht. Ich weiß auch nicht, ob es im Interesse der großen Verlage ist, aber die wollten es gerne haben, ja. Und sie haben es jetzt bekommen. Herzlichen Glückwunsch.
Gut, ja. Da sind wir uns schon mal einig.
Ja.
Schön. Gut, dann hat ja Sascha Lobo den Artikel geschrieben.
Ja.
Wo er eine Art Selbstbezichtigung oder beziehungsweise da hat er diese Selbstbezichtigung hat er ausgeweitet auf ein Wir, unter dem er diese gesamte Netzgemeinde gemeindet. Mhm. Und diese Netzgemeinde meint, er habe eben in diesem Leistungsschutzrecht, also in dem Gegenhalten zum Leistungsschutzrecht versagt. Er meinte, hat da verschiedene Faktoren ausgemacht und eine davon sei die Piratenpartei gewesen. Das ist jetzt auch zum Beispiel das, was Fefe und was Rieger irgend so verbreiten. Ich finde ehrlich gesagt die These nicht so besonders
stichhaltig. Dass sie das verbreiten,
dass die Piratenpartei mehr oder weniger also so ein bisschen auch so eine Mitschuld daran trägt, weil sie als Drohkulisse, als parlamentarische Drohkulisse eben nicht funktioniert hat. Ja, also keiner hat mehr Angst vor der Piratenpartei, also machen alle etablierten Parteien fröhlich ihre Anti-Netz-Politik weiter. Das war so ein bisschen so der Tenor daraus.
Warte mal, Jörg schreibt, der Bundestag hat das Leistungsschutzrecht am 1. März mit einer knappen Mehrheit von 293 zu 243 Stimmen beschlossen. 293
sind wir schon wieder bei der Knappfrage. Ich finde sie eigentlich uninteressant. Ich will nicht über die Knappfrage reden.
50 so. Ist nicht knapp.
Ja, also. Gut. Jedenfalls, Sascha hat diesen Artikel geschrieben und eins dieser Piratenpartei finde ich ehrlich gesagt nicht besonders stichhaltig, die These. Also keiner weiß, wie die Parteien agiert hätten, wären die Piratenpartei immer noch irgendwie umfragetechnisch bei 9% oder so um die 10. Aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass das einen Eindruck gemacht hätte. Auf die SPD und die Grünen wären das ja gewesen.
Also auf die SPD und auf die Grünen kann ich mir das schon eher vorstellen. Auf die CDU kann ich mir das null vorstellen.
Nö, auf die CDU ist es. Auf der CDU nicht.
So. Also für die ist es ja eher schädlich, dass es den Piraten schlechter geht.
Bei der FDP wären vielleicht noch ein paar Leute umgefallen, vielleicht mehr. Mhm. Aber im Endeffekt, sieh mal, ne, also diese Bundesratsgeschichte, wo man das halt eventuell hätte noch irgendwie aufhalten können, bis zur nächsten Legislaturperiode, was zumindest eine große Chance gegeben hätte, dass dann das nicht gekommen wäre, ja.
Das glaube ich wiederum nicht.
Ja, also wenn ein Regierungswechsel wäre sehr unwahrscheinlich gewesen. Jedenfalls dann.
Unter welcher Regierung?
Ja, aber ein Regierungswechsel selber ist auch relativ unwahrscheinlich. Also, wie gesagt, auf jeden Fall, wenn sie es rausgezögert hätten, was halt möglich gewesen wäre, das war dann natürlich auch ganz typisch, das war Hamburg und es war Nordrhein-Westfalen. Was ist in Hamburg und was ist in Nordrhein-Westfalen? Sind beides relativ starke Verleger da am Start. Ne? In Hamburg sitzt halt irgendwie Spiegel, sitzt halt Zeit, sitzt halt Gruner und Jahr, sitzen halt echt ziemlich viele Leute. In Nordrhein-Westfalen ist der dicke Watz-Konzern, der dort praktisch extrem mächtig ist, der übrigens dem Steinmeier damals schon das Leistungsschutzrecht hindiktiert hat, als er noch Kanzleramtsminister war. Der Steinmeier war ja, glaube ich, vorher sogar bei der WATZ.
Also ich glaube, dass es in der SPD schlicht und ergreifend keine Mehrheit gegen ein Leistungsschutzrecht gibt.
Ja, das ist halt.
Also ich meine, es ist ja auch.
Nee, das waren aber tatsächlich diese beiden Bundesländer, bei denen das auch von Anfang an klar war, dass dort der Verlegerdruck halt nochmal extra sehr, sehr viel größer ist. Also ich bin mir schon ziemlich sicher, dass es halt ganz klar auch die Verlegerlobby dahinter steckt. Also auch bei diesen, auch bei dieser dann im Endeffekt Umfallen in der SPD im Bundesrat. Da ist sich eigentlich auch sonst der Rest der Leute drüber einig. Aber gut, auf jeden Fall, Sascha Lobo hat dieses Leistungsschutzrecht auch daran festgemacht, also dass wir halt versagt haben, im Gegensatz zum Beispiel zu ACTA oder so, andere Leute zu aktivieren außerhalb unserer Filterbubble, außerhalb dieser Netzgemeinde. Und das sind natürlich vor allem jetzt bei ACTA waren das natürlich diese YouTube-Generation und aber Sascha meinte auch, man hätte gerade gegen das Leistungsschutzrecht auch mehr Unternehmer zum Beispiel ins Boot holen können, weil die dort auch, sag ich mal, eine Rechtsunsicherheit sich eingekauft haben und der BDI zum Beispiel war ja auch dagegen, also die Unternehmerverbände
waren
auch
alle dagegen.
Waren alle dagegen und das heißt mit anderen Worten, da hätte man auch eine große Koalition schmieden können.
Es war eine Riesenkoalition da. Es hat trotzdem niemand interessiert.
Ja, also aktivistisch ja nicht. Ne? Also,
was willst du denn aktivistisch machen?
Ja, was man halt so gegen ACTA gemacht hat. Halt mobilisieren, Leute auf die Straße bringen, Kampagnen schalten und so weiter und so fort. Die einzigen Kampagnen, es gab halt keine Kampagnen. Die einzige Kampagne, die gelaufen ist, war die von Google. Und die war natürlich dadurch, dass sie einfach aus Eigeninteresse halt ganz klar agiert haben, auch nicht besonders glaubwürdig, sag ich mal.
Naja, ja. Jeder in der Beziehung handelt aus Eigeninteresse. Das ist ja auch ist Teil einer Demokratie, dass jeder aus seinem.
Das stimmt schon, aber bei Google, das ist halt, glaube ich.
Also ich bin ja der Meinung, bei diesem
ich glaub, Leute gönnen Google keinen einzigen Cent, den sie verdienen, insofern.
Ich glaube, bei dieser ganzen Leistungsschutzrecht-Debatte, ich glaube, das ist kein Vermittlungsproblem, sondern ich glaube, das ist einfach der größten Teil der Bevölkerung in diesem Land ist da schlicht und ergreifend komplett egal, ob ein Leistungsschutzrecht kommt oder nicht. Das interessiert die nicht. Das ist ein Netzthema und Netzthemen interessieren in diesem Land einfach niemanden. Das ist, ich meine, guck mal, was ist denn das für eine
ACTA war aber auch ein Netzthema. Also
ACTA hat auch keinen interessiert. ACTA ist
ziemlich Menge interessiert.
Ja, da sind mal ein paar 50.000 Leute auf die Straße gegangen für in Berlin. Herzlichen Glückwunsch. Aber das ist, guck mal, wir das hatte ich ja schon ein paar Mal dieses Thema. Wir leben in Deutschland, leben wir in einem Zustand, in dem in vielen Regionen nach wie vor keine, auch nur ansatzweise schnellen Internetanschlüsse verfügbar sind. Wir leben hier in einem Land, wo die Leute per Modem surfen, in nicht unerheblichen Teilen, beziehungsweise wenn sie DSL haben, dann nicht mal ein Mbit. Das interessiert, also natürlich die Leute, die es haben, ein paar davon interessiert und die sind dann, die beschweren sich auch laut, aber selbst in diesen Regionen, in denen das offensichtlich der Fall ist, gibt es ja keinerlei Anstrengungen daran, irgendwas zu ändern. Ist ja nicht so, dass man irgendwie mal, dass irgendwie mal so ein Gesetz erlassen wird, dass man sagt, okay, das ist Infrastruktur, die muss her, oder man zwingt die Konzerne dazu, dass sie irgendwas machen, oder man zwingt zum Ausbau vom Internet. Es existiert einfach nicht. Es interessiert keinen. Es ist selbst die Leute, und wir reden hier vom Zugang, vom einfachen Zugang. Da geht es noch nicht mal um die Inhalte, die da drin stehen oder sowas. Sondern es geht darum, dass offensichtlich, wenn es so darum geht, so was ist euch wichtiger, dass da hinten eine neue Straße gebaut wird oder dass ihr schnelles Internet bekommt? Und dann, oh, die Straße da hinten, das wäre schon schick, aber dieses Internet, ach, geht doch weg. Das spielt keine Rolle für die Leute.
Also ich weiß nicht, ob die Leute je vor solchen Situationen stehen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das der Fall ist.
Nein, ich meine, wenn irgendjemand kein DSL hat in seinem Ort und sagt, und also, in so einem kleinen, auf so kleinen Regionen kannst du es ja durchaus machen. Also ich meine, das kostet ja auch nicht unbezahlbar viel. Also es ist teuer, so ein Breitbandausbau, ohne Frage. Und so DSL zu bauen und sowas, das ist alles nicht ganz billig, aber das wäre für kleinere Orte ja durchaus auch stemmbar, theoretisch.
Ja, aber das
und man könnte dann ja zu einer Bürgermeisterwahl gehen und sagen, ich stimme für den Kandidaten, der mir DSL verspricht. Und das machen offensichtlich nicht genügend Leute.
Nee, das ist, glaube ich, das liegt woanders dran. Also das liegt daran, dass es halt erstmal rein privatwirtschaftlich ist, auch die Anbindung.
Du kannst ja kommunale Netze aufbauen.
Das ja, ich weiß gar nicht, wie inwiefern da die Regulierungsbehörde
das überhaupt zulässt, geht,
dass, ja, du, ja. Dass du da staatliche
es, Strukturen es, es gibt brauchst. Auch, also. Es gibt auch Orte, wo das der Fall ist.
Echt?
Ja, ja.
Ja gut, also ich weiß auf jeden Fall, ich komme aus so einem Dorf, das halt extrem, also so einem kleinen Ort, wo extrem spät DSL reinkam, ja. Und ich habe das so mitbekommen, meine Eltern sind jetzt schon irgendwie jetzt mittlerweile so über 60 und die haben damals schon auch sehr vehement dafür gekämpft. Also das war jetzt nicht so ein Thema, das einfach egal war in dem Ort. Also da haben die Leute drüber geredet, das war eines der wichtigsten Themen irgendwie der Leute, dass sie halt Anschluss ans DSL haben wollten. Ich glaube, da unterschätzt du da so ein bisschen die Leute, die nicht an DSL dran waren, die haben das schon gemerkt und denen war das auch schon wichtig. Also das war für die auf jeden Fall ein Issue. Und zwar und ich weiß nicht, inwiefern das dann auch verschlafen wurde, das dann politisch auszunutzen, ja, als Bürgermeister zu sagen, so, hey, wählt mich und ich bringe euch DSL oder so etwas. Kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass halt die Verhandlungen immer ausschließlich mit der Telekom verliefen. So, ja. Und die Telekom wollte dann eben so und so viele 100 Leute, die sich dann verpflichten für 2 Jahre. Einen Anschluss bei denen zu mieten und ab dann hätten sie dann gesagt, aber dann fangen wir an und legen die Leitung. Und das heißt mit anderen Worten, das ist nie irgendwie so auf die politische Agenda gekommen. Ich glaube schon, dass damit durchaus auch Stimmen zu machen sind. Also weil, wie gesagt, ich habe das erlebt, dass das durchaus bei den
Leuten... Will ich sehen. Also Also ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber ich glaube nicht, dass die SPD oder dass die Grünen oder dass irgendjemand in den Bundestagswahlkampf, und man muss sagen, das wäre ein Wahlversprechen, was relativ leicht umzusetzen wäre, weil ich wage mal zu behaupten, für das, was dieser Drecksflughafen hier draußen mehr kostet, könnte man problemlos dieses komplette Land hier mit 1A Glasfaserkabel vertraten.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das für rechtliche Hürden und so weiter und so fort. Das muss dann schon aufpassen, kartellrechtlich und die Regulierungsbehörde, und da gibt es dann noch das Telekommunikationsgesetz. Also
ja, dafür hat man Politiker, dass die sowas ändern.
Ja, natürlich, ist richtig. Aber ich glaube
in anderen Ländern geht's doch auch.
Ich glaube auch, dass es funktionieren würde, aber ich weiß nicht, ob es so einfach wäre, wie wir uns das jetzt vorstellen würden. Das sage ich nur. Ne? Also, aber auf jeden Fall, ich glaube schon, das wäre definitiv ein Wahlkampfthema, gerade in so strukturschwachen Regionen. Ich bin ja auch relativ enttäuscht, die Piraten in Niedersachsen. Ne? Die wären, für die wäre das absolute Thema gewesen. Ja,
aber nicht mal die hat es gebracht.
Aber ich glaube, das ist auch reine Doofheit.
So. Meinst du, das ist reine Doofheit?
Ich glaube, das wäre etwas, was die Leute echt interessiert hätte. So. Auf dem flachen Land in Niedersachsen, das ist genau das Problem, das du hast.
Also ich glaube nicht, ob man damit genügend Stimmen... Also ich meine, dass das ein Problem ist.
Also ich glaube, das ist halt die Frage, ob die weißen Flecken ausreichend sind, dass sie halt irgendwie dann dort Relevanz haben, ne? Also an Stimmengewicht. Das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Aber wenn man jetzt zum Beispiel ein ehrgeizigeres Programm angehen würde, zu sagen, wir machen jetzt richtig Breitband, also nicht dieses Kanzlerbreitband, so wir bringen alle auf einen Mbit, ja, so, sondern halt irgendwie mal so, wir machen jetzt hier deutschlandweit 100 Mbit, ja, als Standard. So. Das wäre mal eine Ansage, ne? Aber ich glaube, damit könnte man schon was reißen auch. Ich glaube, das verstehen auch die Leute mittlerweile. Die wissen, was das ist, 100 Mbit. Beziehungsweise sie erahnen es, ja.
Also ehrlich, ich glaube, also wenn das so wäre, wenn damit Stimmen zu machen wären, dann würde es passieren. Warum sollte man sich so ein simples Thema vom Brot nehmen lassen? Wenn man so simpel zukunftsweisend und das.
Ehrlich gesagt, ich kenne mich auch nicht aus. Vielleicht steht es in dem Wahlprogramm des einen oder anderen.
Das wird bestimmt in den Wahlprogrammen irgendwo drin stehen.
Ja, mehr irgendwie. Was erwartest du denn sonst? Also ich meine, mehr als ein Wahlprogramm schreiben können sie ja auch nicht, ne?
Also erstens könnte man es plakatieren. Man könnte sagen, das ist für uns ein wichtiges Thema. Das ist ja,
als Nummer 1 Thema, das ist klar, dass es als Nummer 1 Thema nicht gilt.
Warum eigentlich nicht?
Weil es da wichtigere Dinge gibt.
Was?
Also Arbeitslosigkeit, diese Geschichten.
So, okay.
Ja, Sozialgeschichten
angeblich, und angeblich und so. Ist ja das Digitale der Zukunft. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber dass da viele tausende Arbeitsplätze zu schaffen sind, dass das wichtig ist für den Zukunftsstandort, bla 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 blub. Warum ist das dann, also ich meine...
Ja, dann höchstens subsumiert unter einer die Zukunftsstrategie für Deutschland oder so etwas. Ja, also da kannst du das dann subsumieren irgendwie. Aber jetzt irgendwie auf die Plakate zu machen, wir bringen Breitband nach Deutschland.
Breitband für alle?
Breitband für alle als Wahlkampfplakat, weiß ich nicht. Also das wäre, glaube ich, also Niedersachsen, für die Niedersachsenwahl, da hätte ich das gemacht als Pirat, also auf jeden Fall. Aber jetzt Bundestagswahl, glaube ich, fände ich...
Du findest das Thema auch nicht wichtig.
Ich finde das wichtig, aber ich glaube, ehrlich gesagt,
dass es die Leute nicht interessiert.
Ja, also die Leute. Genau,
meine Theorie.
Aber schau mal, ne? Wenn wir sagen, die Leute interessiert das nicht, dann reden wir über Dinge, die sie wirklich nicht interessieren und nicht, die sie erst an dritter Stelle interessieren. Also Breitbandausbau wäre dann das, was die Leute an dritter Stelle interessieren. Ja? Also das erste geht halt um irgendwie, was ist meine soziale Sicherheit, beziehungsweise mein berufliches Fortkommen, das interessiert sie. Das als zweites interessiert sie vielleicht irgendwie, keine Ahnung, wie ich mein Auto tanke, und als drittes dann vielleicht irgendwie der Breitbandausbau. Ne? Also so würde ich das eher sehen. Also jetzt nicht, dass es halt die Leute nicht interessiert, sondern sie interessiert sie halt.
Man darf nur Wahlplakate für die ersten beiden Themen machen.
Das ist ja meistens so. Es wird dann meistens wird das auf eine Wahlkampfaussage zugespitzt, und diese Wahlkampfaussagen sind dann ja meistens auch keine konkreten Versprechen, ne? Sondern das sind dann halt eher so allgemeine Aussagen über, wir bringen Deutschland die Zukunft mit Zukunft oder sowas.
Also meine, naja, aber ich meine, es gibt ja immer diese großen Plakate, und es gibt diese kleineren Plakate, die dann irgendwo hinstehen, da stehen dann oft schon relativ konkrete Aussagen auch drauf.
Zum Beispiel?
Was jetzt in der Besser auf Wahlplakaten halt draufsteht.
Beispiel?
Gott, woher soll ich jetzt ein...
Ja, ich kann mich ehrlich gesagt nicht an konkrete Aussagen...
Du kannst dich
Aussagen
nicht an konkrete Aussagen aus Wahlplakaten erinnern.
Nee, ehrlich
also gesagt. Ich weiß zum Beispiel, dass hier im letzten Wahlkampf, das war im Regionalwahlkampf, der Berliner Grün, der so unglaublich versemmelt worden ist, da müssen wir ran, war immer das Thema.
Genau.
Und da waren dann immer Problempunkte auf den Plakaten aufgezeichnet, zum Beispiel die S-Bahn, da müssen wir ran. Und da könntest du in dem Maße
okay, ja, da könnte man dann auch sagen, Breitband, da müssen wir ran.
Sozusagen.
Auf dem Niveau, klar, da kann ich mir das vorstellen.
Also so diese, klar. Nicht diese großen genau. Fressenplakaten, sondern genau. So diese kleinen, die dann so an Straßenlaternen
hängen. Also so unter diesem Banner kann ich mir das vorstellen, also die Grünen so mit irgendwie, ja, Breitband, da müssen wir ran. Auf dem Niveau läuft
ja, oder auch. SPD, Zukunft für Deutschland, und dann siehst du auf dem einen Plakat siehst einen Stahlarbeiter, und auf dem nächsten siehst du jemanden, der so ein Glasfaserkabel in der Hand hat.
Stahlarbeit.
Naja, was sich die SPD halt unter Zukunft vorstellt.
Ja, genau. Es fehlt sich unter Zufall.
So einer, der einen Druckerschwärz im Gesicht hat, weil er die neue Zeitung gedruckt hat, die jetzt dank LSR endlich überlebt hat. Aber ich glaube tatsächlich, es hat einfach wirklich keine große Bedeutung in diesem Land. Und es ist auch niemanden, also ich glaube, dass mit einem vernünftigen Netzausbau, das hat ja hier Dück hat das ja damals so auf seiner Republika, seinen Vortrag hat er das ja erzählt, so dieses, wie wichtig das ja eigentlich ist. Und vorher war uns das war das ja vielleicht auch vielen der Anwesenden gar nicht klar, wie wichtig das ist. Aber im Augenblick ist man ja eigentlich in einer Situation, wo man mit relativ geringen Investitionen, und gerade in so einem Land wie Deutschland, was jetzt dicht besiedelt ist, wo man also nicht so lange Kabel braucht und nicht so viele Sendemaster aufstellen muss, wo man mit einem relativ geringen Investitionsvolumen unglaublich viel erreichen könnte.
Ja, also ich glaube,
und das passiert
Fall,
einfach nicht.
Ich glaube auch einfach, dass das ist etwas, womit man auf jeden Fall gerade als Pirat oder sowas könnte man damit gut Wahlkampf machen, da bin ich mir ziemlich sicher. Also ich würde jetzt nicht sagen, die Leute interessiert es einfach gar nicht. Also du hast zwar recht, also beispielsweise beim Leistungsschutzrecht, das ist dann auch ein sehr spezielles Ding, und die meisten Leute kommen da jemand auch gar nicht so richtig in Berührung. Ja? Also,
überhaupt nicht.
Erst wenn du selber publizistisch im Internet tätig bist, wie das zum Beispiel bei uns der Fall ist oder bei anderen, bei Bloggern eben, wird das eigentlich erst für dich relevant. So, ja,
ja, und auch da, ich meine, das wird natürlich... auch da ist es jetzt schwer.
Alles andere ist dann halt irgendwie, ja, Google muss sich irgendwie mit den Verlagen da irgendwie auskasen. Und was interessiert das die Leute so, ne?
Also. Genau. Und es ist, wie gesagt, ich bin selber der Meinung, das Leistungsschutzrecht ist ein schlechtes Gesetz. Und es ist so wichtig wie ein Kropf.
Ja.
Und, aber an dem Kropf stirbt man auch nicht. Also es gibt Schlimmeres.
Aber was ich jetzt, mir bei dieser Sache überlegt habe, bei Saschas Artikel, jetzt kann man jetzt drüber streiten, ob das beim Leistungsschutzrecht jetzt so relevant war oder ob es sowieso nie gegangen wäre, dass wir das aus unserer Filterbubble herausgetragen hätten.
Ja.
Da kann man jetzt nicht drüber streiten, aber ich glaube, die allgemeine Analyse, dass wir mit unserem Diskurs, mit unseren Themen und unseren Ideen halt uns aus unserer Filterbubble insgesamt nicht rauskommen, das ist, glaube ich, schon eine sehr, sehr wahre Analyse, und das beobachte ich ehrlich gesagt seit vielen Jahren. Und eine der wesentlichsten Dinge ist unsere Idee, vom freien Web, die wir irgendwie verinnerlicht haben und die wir an die wir uns irgendwie emotional gebunden haben, die sich aber seit dieser Zeit, wo wir das getan haben, sich nicht weiterentwickelt hat. Ne? Also ich meine, wir kamen, also ich kann das jetzt mal so aus meiner biografischen Perspektive erzählen, ich kam halt 2005 ins Internet, also ich hatte vorher auch Internet, ja, aber ich sag mal, 2005 bin ich ins Internet gekommen in Form von...
Ich weiß noch, wie ich im Büro saß und plötzlich merkte ich so, wie der Bildschirm so kurz aufleuchtete. Und da war mir klar, dass jetzt gerade irgendjemand ganz Großes das Internet betreten haben muss.
Nein, jetzt
und dann kam so rein und dann sah ich da hinten, sah ich so eine Silhouette stehen, und sich so umguckte.
Für mich ist ja jemand nur im Internet, wenn jemand auch im Internet Spuren hinterlässt, also wenn er veröffentlicht, publiziert. Vorher ist man immer nur so als Besucher ins Internet, da sucht man mal irgendwelche Dinge irgendwie oder bucht irgendwas oder sowas. Aber erst wenn man halt aktiv Dinge dort reintut, ja, wenn man dort publiziert, wenn man dort Dinge über sich erzählt und so weiter und so fort, finde ich persönlich, ja, ist man erst im Internet. Mhm. Ne? Also hat man eine Repräsentation im Internet. Und das ist halt bei mir 2005 gewesen, wo ich mit dem Bloggen angefangen habe. Und das war natürlich unglaublich geil eigentlich, weil das war damals einfach ganz klar, dass man ein eigenes Blog hat, das halt dann über RSS seine Feeds rausschmeißt, andere Leute per Reader, dann per RSS-Reader sich lesen und so weiter und so fort. Es war natürlich noch viel, viel kleinere Gemeinde. Wir haben damals ja von kleinen Bloggersdorf geredet. Ja.
Ja.
Und Johnny Häusler war so der, der Bürgermeister. Mhm. Und das war ja irgendwie auch eine ganz kleine, nette Gemeinschaft. Aber es hatte wirklich
ganz sehr, sehr... Also jetzt zu jetzt, wo es wirklich endlich mal ein Riesen... Also
ja, nee, also ich würde schon sagen, also gegen, also das war damals wirklich ein richtiges Dorf. Jetzt ist es irgendwie so eine Kleinstadt vielleicht, ja. Und
findest du?
Ja, doch, ja, auf jeden Fall. Okay. Also so auf ein paar 10.000 schaffen wir es jetzt mittlerweile so. Und das ist das sind die Kategorien einer Kleinstadt.
Na gut.
Und damals waren es aber wirklich eher so ein paar hundert, ne? Und 2005 doch, würde ich sagen, so ein paar hundert doch, ja. So vielleicht 1500 oder sowas.
Das ist doch allein Anfang mehr Mitglieder.
Ja, aber das sind ja meistens alles Karteileichen. Also waren es doch schon früher. Jedenfalls, wir haben damals, das war halt ganz selbstverständlich, beziehungsweise das waren ja auch damals schon irgendwie so Antville oder Blogspot hat man dann ja auch seine Blogs betrieben. Aber trotzdem gab es halt auch diese WordPress-Installation und diese Standalone-Blogs sozusagen mit einer eigener Domain, was dann so ein bisschen so, ja, the state of the art war so, ne? Und man hatte sich eigentlich gedacht, dass es hier so weitergehen würde, ne? Also das heißt, viele dezentrale Publikationsmedien, die sich alle über Standards wie zum Beispiel Trackbacks, also Trackbacks waren ja auch eine geile Sache eigentlich, ja. Trackback, also so ein Protokoll, das halt sozusagen diese einzelnen Instanzen dann miteinander vernetzt hat, ja, durch Verlinkungen und so weiter und so fort und Rückverlinkungen und dieser RSS-Standard und so weiter und so fort. Und man hat sich eigentlich gedacht, okay, so wird das weitergehen, ja. Irgendwie das freie Web, irgendwie jeder publiziert, irgendwie offen und dezentral und trotzdem funktioniert alles irgendwie wie am Schnürchen. Und dann ist es aber ja ganz anders gekommen, halt die Social Networks und so weiter und so fort, durch Facebook, durch andere Dienste. Und ehrlich gesagt finde ich jetzt diesen Schritt, dass der Google Reader jetzt stillgelegt wird, ist eigentlich so eine Konsequenz, die mehr oder weniger sagt so, sorry Leute, irgendwie wir glauben, also Google sagt im Grunde genommen damit, sorry Leute, wir glauben nicht mehr an RSS. Das ist das, was Google sagt.
Naja, ich glaube, sie haben, also so nach allem, was ich bisher gelesen habe, haben sie daran nie so richtig geglaubt. Also ich habe gerade vorhin angefangen, ich bin leider noch nicht ganz durch, einen Artikel zu lesen über, also von dem, der sozusagen, der quasi innerhalb von Google das Google Reader Projekt gegründet hat. Und die hatten wohl die hatten ein Plakat an der Wand hängen, so Number of Days, also weißt du so, wo man so eintragen kann, since cancellation. Also so, seit wie vielen Tagen sind wir abgesetzt? Und dieses Plakat hing vom ersten Tag an da. Also sie waren nach ihrer Darstellung war das sozusagen, dass wir überhaupt existiert haben, war ein Wunder und jeder weitere Tag war ein Geschenk und dass das jetzt so lange gut ging, das war, also dass der wohl von Anfang an auch intern nicht sonderlich beliebt war und sowas. Mhm. Ist natürlich lustig, dass es zumindest für mich doch der Google Reader doch eine der positiven Seiten von Google war, sehr stark. Also das war so, ist er nach wie vor. Also es ist eigentlich so der einzige Google-Service, Google Mail nutze ich ganz gerne. Und den Reader halt das Backend, aber das sind so die einzigen beiden Google-Dienste, die ich, und natürlich selbstverständlich die Suche, aber dass so Kalender nutze ich zwar, aber das hasse ich eigentlich. Und Kontext nutze ich und das hasse ich auch. Und ich nutze einen Haufen und Google Plus muss ich nutzen und hasse es eigentlich auch. Also eigentlich
Google hat ja auch CalDAV, die CalDAV API wollen sie jetzt auch im September abschalten.
Ja, also ich habe keine Ahnung, was die
ja, jedenfalls, wie auch immer, weil ich glaube, diese Idee, die sich hinter all diesen Dingen verbarg, nämlich dass die Idee des offenen Standards, die Interoperabilität mit anderen Diensten sozusagen, die Dezentralität und so weiter und so fort, diese Ideen, die wir für selbstverständlich genommen haben, als wir ins Internet gekommen sind, die haben es aus der Nerdblase, aus dieser Filterblase, von der wir reden, einfach nie herausgeschafft. Und die Community ist ein bisschen gewachsen, aber sie ist nicht proportional zur Internet, also sozusagen zum Internet gewachsen. Ja. Nicht mal im Ansatz. Und ich habe ja vor einiger Zeit einen Rant über CC-Lizenzen geschrieben. Im Grunde genommen meine ich damit auch dasselbe, dass die CC-Lizenzen haben genau das gleiche Schicksal. Also die sind halt auch über die Nerd-Community nicht hinausgeschafft. Und der Punkt ist einfach der, dass wir jetzt an einem Punkt sind, finde ich, wo diese Technologien, die für uns funktioniert haben, mittlerweile halt einfach, also RSS ist halt von 2000, ist halt 13 Jahre alt, ja. Und andere Sachen. Die sind halt einfach echt scheiße alt. Das sind alle schon so 10 Jahre alte Technologien.
Ja,
und sie haben es nicht geschafft, ja. Und wenn wir jetzt halt immer noch uns hinstellen und das sagen so.
Also ich meine, was heißt nicht geschafft haben?
Sie haben es nicht geschafft, irgendwie aus unserer Filterblase rauszukommen. Ja. Sie haben es nicht geschafft, irgendwie, sie haben es nicht geschafft, sich in dem Maße auszubreiten, dass sie irgendwie eine gesellschaftliche Relevanz entfaltet haben.
Also ich weiß nicht, ob das vielleicht nicht von Anfang an zu viel verlangt war, zu sagen, dass unglaublich viele Leute einen RSS-Reader jeden Tag benutzen. Also RSS ist in erster Linie ein Tool, also ein Werkzeug, und das ist für denjenigen, der es gerne nutzt, der es nutzen will, leistet es nach wie vor hervorragende Dienste. Und da sehe ich im Augenblick nicht, dass das weniger wird. Und irgendwo habe ich jetzt mal so eine Zahl gelesen, ich glaube, das war auch hier bei Netzwertig oder sowas, dass so, die Zahl der Top-Sites, die RSS verwenden, nimmt gerade ab, und das war irgendwie so im 0,02%-Bereich, wo sie möglicherweise eventuell, wenn man diese eine, also ich glaube, RSS ist nach wie vor extrem, erfolgreich, aber es ist einfach so der Standard, um wenn man bestimmte Nutzergruppen erreichen will, dann kriegt man die nur über RSS. Und das sagen jetzt auch immer die, also ich meine, ich weiß nicht, ob du Marco.org liest, hier von Marco Arment das Blog, der und bei TechCrunch hier, wie Blogger schreiben, dass sie echt Angst davor haben, wenn der Google Reader abgeschaltet wird, weil sie Angst davor haben. Also er meinte, Paris Lemon, der bei TechCrunch, also ich meine, das ist auch definitiv ein streitbarer Mensch, aber der hat geschrieben, er hat die Befürchtung, dass die Google Reader-Abschaltung ihn da am härtesten treffen wird, wo es am meisten wehtut, nämlich beim Geld und beim Ego, weil er Angst hat, dass er massiv Leser verlieren wird.
Weil dann einfach die Leute, oh, mein Reader ist kaputt, ich werde jetzt einfach kein RSS mehr
lesen. Nein, weil sie erstmal keinen Ersatz dafür haben. Keinen vernünftigen, und dann vielleicht, also er hat so ein bisschen, also er meinte, er sieht zumindest die Gefahr, dass zumindest kurzfristig die Leute erstmal wegbrechen könnten. Mhm. Und er hat so Angst, also er hat das so verglichen, die RSS-Leser mit den Bienen, die Blumen bestäuben, weil ja, es geht unglaublich viel über Social Media, und wenn man da irgendwas reinschmeißt, aber irgendjemand muss den ganzen Scheiß erstmal bei den Social Media Sachen reinschmeißen.
Ja, ja.
Und das sind nach seiner Definition oder nach seiner Aussage sind das die, die mit den Readern da durchzotteln.
Die mit den Readern. Die auf den Readern riden.
Genau. Und, insofern glaube ich, dass dieses RSS-Format oder dieses nicht über soziale Medien sich einfach mit dem zuschwemmen zu lassen, was gerade kommt, und zu sagen, so das, was für mich wichtig ist, wird mich schon von alleine erreichen, sondern dieses für Leute, die sich für solche Sachen mehr interessieren, die bestimmte Bereiche haben, für die sie sagen, ja, da will ich immer informiert werden, auch über den kleinen Scheiß, der mich nicht über Twitter und Facebook erreicht, für die wird RSS auch nach dem Google Reader eine hohe Relevanz haben. Und
ja, gut, also
aber
das werden wir sehen.
Aber du hast absolut recht. So diese Social Media und genau. Facebook und Co. haben dieses ganze Bloggen bis zu einem gewissen Grad überflüssig gemacht.
Ja, also ich finde halt wirklich, dass ich habe diesen Eindruck, dass wir mit unseren Diskursen um das Leistungsschutzrecht und über den Google Reader, dass wir mittlerweile so eine verschrobene und irgendwie auch dann doch auch so eine veraltete Community sind, die halt sich an alten Technologien aufhängt und sie für absolut wesentlich hält, obwohl sie für die meisten Leute da draußen, obwohl sie Internet benutzen, gar keine Rolle spielen. Ne? Und Ja, um ehrlich zu sein, es ist da ein bisschen, und das habe ich in einem Artikel auch geschrieben, wir sind so ein bisschen, wir werden so ein bisschen wie Christoph Käse, ja. Wir stellen uns hin und sagen so, nein, die Zeitungen sind wichtig, sie waren schon immer wichtig, und deswegen müssen wir jetzt alles dafür tun, dass diese Zeitungen erhalten bleiben. Und so ein bisschen die gleiche Haltung steckt auch hinter diesen ganzen Rages gegen die Abschaltung des Google Readers.
Nein.
So ein bisschen schon, finde ich schon.
Also finde ich tatsächlich, also ich finde, das sind zwei komplett verschiedene Dinge, weil Christoph Käse stellt sich hin und sagt, also er sagt ja nicht, dass er gerne weiterhin Zeitungen lesen will, sondern er sagt, dass andere Leute gefälligst weiterhin Zeitungen zu lesen haben.
Ja.
Und
wir sagen aber auch, nein, Leute, ihr müsst alle das Open Web, supporten, dezentrale Strukturen, ihr müsst RSS benutzen und RSS ausgeben und so weiter. Das ist ja auch bei uns, das ist ja auch der Tenor. Wir wollen ja auch die Leute erziehen.
Ich weiß nicht, ich möchte in erster Linie erstmal einen RSS-Reader haben, weiterhin. Ich mag das Format, das kann sich gerne weiterentwickeln, massiv. Also da ist durchaus ein gewisser Stillstand zu sehen, der vielleicht auch jetzt, wo jetzt die Hoffnung besteht, dass der sich mal ein bisschen auflöst. Ich bin da, wie gesagt, relativ optimistisch, dass das alles toller und besser und schöner wird.
Das ist sehr optimistisch in der Tat.
Im Augenblick ist da einfach, ich glaube, da ist auch darum nicht so wahnsinnig viel passiert, weil Google halt nichts gemacht hat, und Google war der Standard und hat halt alles blockiert und hatte halt den Daumen da drauf auf diesem Thema, und hat dadurch ist nichts anderes gekommen. Und ich habe schon die Hoffnung, und ich halte die auch nicht für unberechtigt, dass da jetzt mehr entsteht, wie halt in solchen Bereichen, wenn da erstmal, also eigentlich schon fast automatisch, weil jetzt wird erstmal ein kleiner Wettstreit losgehen. Wer wird im Juli dann, wenn der Google Reader abgeschaltet wird, wer wird die beste Nachfolgelösung haben? Und dann werden die erstmal probieren, den Google Reader Standard zu haben, aber dann haben die einen echten Kampf auszutragen.
Aber hier, der Chat ist gerade ganz toll für dich. App.net wird neue Technologien hervorbringen. Das ist einer der Hauptgründe für dieses Netz.
Genau.
Also es ist halt so dieses... Mit dem Angriff von App.net wird das alles in Ordnung gehen.
Also App.net sehe ich leider.
Jetzt kannst du mein Führer sagen, der Angriff von App.net ist nicht erfolgt.
Ah, okay. Ja, stimmt. Ich muss nur ganz kurz aufs Klo. App.net hat nur 60.000 User. Ach, mach ich mal hier kurz. Aber das ist jetzt gerade doof, dass du ausgerechnet jetzt auf Klo rennst. App.net-Rand, ach kommt, Leute. Aber ich sage es mal einfach so, ich verstehe, dass man diesen Gedanken haben kann, dass App.net das eventuell alles regeln wird oder nicht alles regeln wird, sondern aber eine Menge neue Sachen hervorbringen wird, sehe ich leider nicht so. Also ich habe nicht das Gefühl, dass das passieren wird. Ich habe das Gefühl, dass da Leute sind, die einen soliden Twitter-Klon auf die Beine gestellt haben und den noch ein bisschen pflegen werden. Das fände ich ja, wenn jetzt jemand so eine RSS-Infrastruktur auf die Beine stellen würde und dafür quasi dieses gleiche Geld in die Hand nehmen würde und sagen würde, hier schmeiß $100 rein, damit dein RSS weiterhin funktioniert, und ich habe schon mal den Silvio Rizzi an Bord und der wird Reader-Unterstützung machen. Ich würde sofort $100 da irgendwo reinschmeißen in den Hut und mithelfen, diese Infrastruktur auf die Beine zu stellen und dafür Werbung machen. Bei App.net sehe ich das nicht. Punkt. Darüber hinaus aber, was wollte ich denn noch zu diesem? Aber ich glaube, also so mit diesem ganzen Internet, also ich meine, überlegt euch mal, welche Relevanz das Ganze in diesem Land hat. Also vielleicht auch nicht nur in diesem Land, aber ich hab mich am Wochenende ein Studienfreund von Diana, die hat mal in Norwegen studiert und die hat da, haben wir uns mit einem Studienfreund von ihr getroffen, der gerade in Berlin ist und der in Norwegen wohnt und der hat mal erzählt, wie bei ihnen das mit diesem Internet funktioniert. Und das ist, da möchte man eigentlich nur weinen, so als, also es ist, die haben halt bis zum Polarkreis hoch, haben die 3G. Und bei uns ist es, spätestens wenn du über die Berliner Stadtgrenze hinauskommst, hast du da dieses, kannst du glücklich sein, wenn du ein kleines E in deinem iPhone stehen hast und nicht nur ein Kreis.
Ich merke gerade, du hast nicht über App.net gerantet.
Ich hab so gesagt, dass ich App.net nicht glaube, dass App.net große, neue, spannende Technologien hervorbringen wird.
Ja, also ich bin da ein bisschen vorsichtiger. Lass mich da noch überraschen. Will mich da noch nicht festlegen. Aber was man auf jeden Fall sehen kann, ist halt eine Geschichte des Scheiterns. Ne? Ja. Wenn man jetzt sich diese Idee der Weiterentwicklung des dezentralen offenen Webs anschaut, dann hatten wir halt Identica, das wird jetzt gerade eingedampft. Mhm. Jetzt der Blogpost von dem Yves, wie heißt der? Ich weiß nicht mehr, Yves so und so, habe ich auch letztens verlinkt. Das wird jetzt wirklich, das wird jetzt eingedampft. Mhm. Identica, das war die große Hoffnung irgendwie, der Twitter-Killer und so.
War's das?
Nee, war es nicht. Also eine Zeit lang haben das eine ganze Menge Leute so propagiert.
Also ich habe das ehrlich gesagt nie geglaubt.
Ich habe es auch nicht geglaubt. Ich war auch vorsichtig. Aber es wurde, ohne Scheiß, alles, was jetzt über App.net von einschlägigen Leuten gesagt wurde, wurde damals über Identica gesagt. Genau das Gleiche.
Das weiß ich.
Das war haargenau dasselbe.
Das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum ich nicht so richtig an App.net
glaube. Same hier. Und das zweite, Diaspora, ja, irgendwie auch genauso, ganz kläglich gescheitert. Mhm. Und also... Ich sag mal so, die Technologie, die wir halt vorgefunden haben seit 2013, die dezentral und distributed funktioniert, also und offen funktioniert, die ist schön und gut und die funktioniert auch in gewissen Bereichen und eigentlich in einem bestimmten Milieu funktioniert die und wird auch genutzt, ja. Aber darüber hinaus, sie hat sich nicht weiterentwickelt und es gibt auch nichts anderes, was sich dort in die Richtung weiterentwickelt.
Ja, okay, also wir haben durchaus die zentrale Kommunikationstechnologie, die sehr weit verbreitet ist.
E-Mail
zum Beispiel.
Ja, und Jabber, ehrlich gesagt, ja, Jabber, die meisten Leute, die Jabber benutzen, und zwar wahrscheinlich irgendwie so 95%, sind bei Google.
Ja, das ist
und,
ja...
Nee, Quatsch, eigentlich sind irgendwie 30% bei Google und wahrscheinlich sind 60% bei Facebook.
Das
Facebook's Chat ist,
aber
das wissen ja nicht alle. Facebook's Chat basiert auch auf Jabber, ist aber halt nicht nach außen offen. Also die haben einfach sozusagen Jabber genommen und es einfach geschlossen.
Ja, aber das ist, sie haben es halt auf ihre Domäne begrenzt. Aber es ist, aber ich meine, das ist ja bei Mail auch so. Ich meine, bei Mail hast du auch, dass irgendwie 30% der Leute sind bei Yahoo mit ihrer E-Mail-Adresse und aber es ist, du hast halt die Wahl. Du kannst halt du kannst sowohl per Jabber, wenn du zumindest bei Google Talk und per Mail mit jedem, kannst du kommunizieren, ohne bei diesem Dienstanbieter zu sein. Also es ist, dass es da große Player gibt und vielleicht sogar massiv dominierende Player. Das
und
ist ja
dann
das
gibt es noch den CCC-Jabber-Server und dann gab es natürlich jetzt gerade letztens wieder irgendwie meine halbe Twitter-Timeline, die am Ranten war, weil mal wieder der CCC-Jabber-Server halt irgendwie rumgestresst hat. So viel zu den dezentralen
Token. Ja, das ist, das hat hier Gray, ich weiß nicht, der ist so ein Twitterer aus Leipzig, so ein ganz, der hat irgendwie hat so getwittert, ach, wenn Google, durch die Google Reader, ja, ich krieg's jetzt leider nicht mehr zusammen, aber haben wir ein großes Problem. Schade, dass wir damals nicht eine dezentrale Lösung gemacht hätten, dann hätten wir jetzt viele Probleme. Also es ist ja. So, dass dieses Dezentrale, das ist zwar immer ein schönes Versprechen, aber ich bin ja erstaunt, wie gut das mit WordPress eigentlich mittlerweile funktioniert, muss ich sagen. Also ich finde ja WordPress ein unglaubliches Stück Technologie, gerade weil es so diesen Update-Button eingebaut hat, den man nur klicken braucht und dann ist die ist das alles immer auf dem aktuellen Stand und also und man kann Plugins installieren, indem man da das in das Suchfeld eingibt und das und braucht dann nichts mehr per FTP oder SFTP hochzuspielen und dergleichen mehr. So diese eigene Infrastruktur ist nämlich eigentlich nach wie vor so unglaublich schlecht und scheiße und man braucht so viel Fachwissen und vor allen Dingen pflegebedürftig. Also es ist ja, ich weiß das ja bei mir, ich habe ja, warum bin ich bei Gmail? Weil ich keinen Bock hatte, nochmal einen Mail-Server aufzusetzen und dann alle 3,5 Minuten neue Patches einzuspielen und zu gucken und Angst davor haben, dass mir jemand den Mail-Server aufmacht. Es geht gar nicht darum, dass ich das nicht könnte, dass ich das nicht auf die Reihe bringe, weil es, also es ist ein relativ komplexes Thema, aber das dann immer noch aktuell zu haben, darauf hat man keinen Bock. Und da sind uns eigentlich die Nerds, zu denen ich mich jetzt explizit mit einbeziehe, eine Antwort schuldig geblieben, weil sie hat gesagt, hier macht eure eigene Infrastruktur, hat aber die Infrastruktur niemals so einfach gemacht, dass sie wirklich, also selbst wenn man wollte, dass man sie bedienen könnte.
Ja klar, und du kriegst sie auch nicht irgendwie so ausfallsicher und so weiter und so fort, wie das halt ein zentraler Dienst kann. Weil er einfach durch Economies of Scale kann er halt einfach sagen, ja, ich mache irgendwie dreifach redundant und so weiter und so fort.
Das kannst du ja mit eigener Infrastruktur auch machen.
Ja, aber...
Das wäre ja alles machbar. Das ist ja, du kannst ja eine VM bei Hetzner holen und die ist dann eben, das ist dann dein eigener Server und der ist dann so und so gut
Ja, aber halt durch die, halt diese Skaleneffekte bei höheren, also du kannst halt solche Sachen sehr viel billiger machen pro User, ja, wenn du halt viele User, also die Skaleneffekte halt, wird alles billiger, wenn du es halt in größerem Maßstab machst, ne?
Naja, aber wie gesagt, es braucht ja nicht jeder irgendwie einen physischen Rechner irgendwo rumstehen zu haben.
Also ich will jetzt selber keine Load Balancings schreiben.
Ja, brauchst oder, du auch nicht. Gibt's auch keinen Grund für. Also das wäre mit der geeigneten Technik, also das wären alles lösbare Probleme, sage ich mal. Also vielleicht wäre es ein bisschen teurer, als Facebook das hinkriegen kann, aber das wäre ein Preis, den zumindest ich problemlos bereit wäre zu zahlen. Also es wäre jetzt nicht so, dass das plötzlich ein Monatseinkommen dafür draufgehen würde oder ein paar hundert Euro, sondern es wäre vielleicht würde dann sowas dann 3-4 Euro im Monat kosten. Das ist also das.
Aber dann müsstest du dich halt genau, also das ist eigentlich dann auch die Arbeitszeit, ne? Also die du dich dann auch drum kümmern müsstest. Also das
ja, nee, administrieren. Aber das muss halt wegfallen. Das muss wegfallen.
Ja, das wird nie wegfallen.
Warum nicht?
Weil Technologie ist immer Erwartungs.
Guck mal, ich habe ein Stück Technologie, was ich die ganze Zeit alleine warte und das hat einen gewissen Wartungsaufwand, aber der ist so gering, dass es trotzdem 200 Millionen Leute haben, das ist das iPhone. Und das ist, da musst du Apps installieren und musst die selber updaten und musst System-Updates einspielen.
Das ist so viel zu weit. Ich update meine Apps immer nur so alle paar Monate, weil ich immer so, das ist ja so nervig immer.
Also ich weiß nicht, ich sehe da irgendwie hin und wieder mal steht da eine Zahl, dann drücke ich da auf Update und dann mach das Update
klar,
und dann ist alles.
Ich guck da so selten in meinen App Store rein, glaube ich, das ist vielleicht der Punkt einfach so.
Steht bei mir mal
zu. Aber ganz kurz, ich fand so einen Tweet so sehr schön von Sofakissen. Als nächstes schaltet der CCC noch seinen RSS Reader ab.
aber ich glaube, also es wenn der Wille da ist, dann kann man durchaus Technologie entwickeln, die was ist so ein iPhone? Also ich meine, das ist auch ein Prozessor mit einem Betriebssystem drauf und und man könnte natürlich einen Webserver entwickeln oder einen Server, mit dem ich
IPv6 haben wir vielleicht einen Webserver auf unserem Telefon.
Ich glaube, da schützen uns zu unserem eigenen Schutz die Telcos vor, dass das nicht passieren wird versehentlich.
Ja, mal gucken.
Also da bin ich. Ich warte da ab und
ich finde das schön. Ich finde das schön, wenn WMR auf deinem iPhone läuft.
Gehostet wurde. Auf meinem. Wieso nicht auf deinem?
Ich weiß nicht. Wieso?
Können wir doch auf deinem.
Ich finde, das sollte auf deinem laufen.
Ach so, sollte es, ja?
Ja, aber worauf ich hinaus wollte, ist halt eigentlich, dass diese Tech-Vision, die wir halt seit Jahr und Tag propagieren, an Technologien hängt, die ewig alt sind und es dort aber auch keine Updates gab und keine Weiterentwicklung. Und das ist halt und das sagt mir irgendwie, dass wir irgendwie stehen geblieben sind. Und das ist kein gutes Gefühl. Und das ist wirklich das konkrete Gefühl, das ich versucht habe in meinem Blogpost auch so, dieses Gefühl, hey, Moment mal, wir haben den Schuss nicht gehört. Und irgendwie hat sich die Welt weitergedreht und wir sind damit nicht einverstanden, haben dagegen aber auch keine Rezepte weißt du, wenn wir wenigstens sagen würden, wenn wir wenigstens irgendwie Technologie X hätten, die so viel geiler wäre und aber irgendwie frei und offen und dezentral wäre oder so etwas, und wir dann sagen würden so, hey Leute, Facebook-Leute, kommt, wir haben das Geilere, kommt auch mal her und so weiter und so fort. Wenn wir irgendwas in der Hand hätten, ja, gegen Facebook und Co., dann würde ich mich viel wohler fühlen, aber das haben wir nicht.
Aber ich weiß gar nicht, also was ich meine, was das verstehe ich nicht. Also das verstehe ich, also ich meine, es ist ja nicht so, als ob sich außer Facebook nichts weiterentwickelt hätte. Es gab gigantische Weiterentwicklungen in den letzten Jahren. Eigentlich wird es gerade alles...
Aber keine freien und offenen. Nicht in dem Sinne, wie wir uns das vorgestellt haben. Also ich jedenfalls zähle mich definitiv schon seit immer irgendwie zu dieser Open-Web-Lobby oder so etwas.
Ich finde, dass es durchaus im Bereich Open Web auch einige Fortschritte gibt. Es ist leichter, denn jeden Webserver aufzusetzen. Wie gesagt, ich habe gerade von WordPress, habe ich ja sozusagen gerade mal eine Runde geschwärmt, weil das ist ja um so vieles besser geworden. Graduell natürlich immer, aber wenn man das mal vergleicht mit einem WordPress von vor 3-4 Jahren, das ist kein Vergleich mehr. Also es ist heutzutage viel, viel leichter aufzusetzen und zu installieren und das alles zu tun. Und aber nicht nur in dem Bereich. Also ich meine, es gibt so unglaublich viele, wenn man sich damit mal ein bisschen beschäftigt, diese ganze Node.js JavaScript-Community, die floriert. Es gibt hier...
Aber du redest hier von Entwicklern und auf Entwicklerebene. Ich meine, der Punkt ist doch der, dass fast keiner von diesen Leuten, von dem normalen Internetnutzer, dem das überhaupt zuzumuten ist, halt zum Beispiel einen FTP-Client zu bedienen oder so etwas.
Ja, aber wovon sprichst du?
Wovon ich spreche?
Ja, was wäre das, was du da, was also da anzubieten sein? Eine tolle Blog-Software oder was?
Ja, beispielsweise.
Who cares about Blogs?
Nein, nicht Blog-Software eben nicht. Also halt was Neues. Also beispielsweise, ja, wenn Identica irgendwie da geile Scheiß gewesen wäre, als den es am Anfang verklärt worden wäre. Vielleicht wäre es auch gewesen, wenn dieser Eve halt wirklich auch weiter dran gesessen hätte und weiterentwickelt hätte und dann nicht irgendwann keinen Bock mehr gehabt hätte, wie das halt ganz oft bei Open-Source-Projekten ist. Ne? Also wenn es dort sich eine Community gebildet hätte und die hätten wirklich einen geilen Scheiß hingesetzt, ja, irgendwie das geiler ist als Twitter irgendwie, ein geileres Microsoft.
Könnten sie ja immer noch machen, also ich meine, ja, genau. Das ist ja bloß
beziehungsweise, es gibt ja immer wieder Versuche und App.net ist ja auf so eine Art auch ein Versuch dahin, oder Tent, naja, oder Tent.io, Tent.io zum Beispiel ist ein schönes Protokoll, die das gerade versuchen zu machen und so weiter und so fort. Das heißt also, wenn dort in diesem Bereich etwas wirklich Ernstzunehmendes und Geiles passiert wäre, ja, das ist das, wovon ich rede. Und das aber ist das, was ich vermisse.
In welchem Bereich denn?
Beispielsweise im Bereich einfach, im Grunde genommen das, was zum Beispiel App.net jetzt halt tatsächlich propagiert zu machen, was man ja
was
gerne...
Was propagieren die denn zu machen?
Sie propagieren zu machen eine allgemeine Infrastruktur für Kommunikation, ja, also für Messaging, für Microblogging, für Bildersharing und so weiter und so fort. Für all das wollen sie ja mehr oder weniger sozusagen eine Infrastruktur bauen, die mehr oder weniger frei und offen, weiß ich jetzt nicht genau, wie da die Konzepte aussehen.
Weder frei noch offen. Es ist einfach, es ist deren System und du zahlst, um da reinzukommen. Also es ist in keinem Sinne frei und in keinem Sinne offen.
Ja, okay, gut. Also auf jeden Fall, aber schon auf so einer infrastrukturellen Ebene halt, ne? Wenn man dort für diese Dinge, die man halt eben auf Facebook oder auf Twitter tut, wenn es dafür jetzt
freie Infrastruktur gibt. Also du möchtest gerne einen freien Twitter oder Facebook klonen.
Beispielsweise, ja. Also einen guten, ne? Einen guten, der funktioniert und der distributed ist und der Open Source ist und so weiter und so fort. Das fände ich schon echt sehr geil, ja, wenn es so etwas gegeben hätte. Wenn man darauf verweisen könnte und sagen, pass mal auf, Leute, in eurem Facebook seid ihr so eingeschränkt und so weiter und so fort. Was soll ich denn so einem, das ist doch der Punkt. Es gab jetzt diese Zensurdiskussion, ne? Domion hat da irgendwas gegen den Papst geschrieben, irgendwelche Leute haben dann irgendwie das reported bei Facebook
und
anscheinend reported, daraufhin hat Facebook das einfach gelöscht. Großer Shitstorm, Domion-Fans, alle ganz außer Haus und so weiter und so fort und alle reden über Facebook-Zensur.
Domion-Fans, also ich bin kein Domion-Fan und fand es trotzdem eine Katastrophe.
Ja, genau, also es waren viele auf jeden Fall sehr, sehr aufgeregt deswegen und dann kam natürlich wieder auch hier auf Twitter und in den Blogs auch entsprechendes. Unter anderem hat dann Herr Urbach und Antje Schrupp da was darüber geschrieben, wo sie das, sag ich mal, diese Zensurmaßnahmen bei Facebook relativiert haben, auf die eine oder andere Art. Und und das ist ja so ein Issue, genau an dem man jetzt eigentlich sagen könnte, ne, an dem man jetzt sich als Netzgemeinde genau hinstellen könnte und sagen, seht ihr, da ist der böse Monopolist, der euch in eurem Daten, dem Datensilo einsperrt und euch dann auch kontrolliert und was ihr dort zu schreiben habt und was nicht und so weiter und so fort. Dort könnte man ja genau dort ansetzen, ja, und dort könnte man, hätte man ja eigentlich jedes Recht der Welt zu sagen, hier, ihr seid ja selber schuld. Das würde ich auch gerne tun, ja, aber ich hätte ganz gerne, ich würde diesen Leuten gerne eine Alternative bieten, ja. Ich würde denen sagen, passt mal auf, Leute, hier auf Facebook, da seid ihr alle sowieso nur irgendwie den Wohl und Wehe von Mark Zuckerberg oder halt irgendwelchen Leuten, die eure Postings nicht passen, ausgeliefert. Seht doch zu, dass ihr in eine freie Infrastruktur kommt. Und dann hätte ich gerne freie Infrastruktur zur Hand zu sagen, so, hier ist doch geiler, ja. Aber das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Und das ist ein Versagen, finde ich, unserer, ich sage mal nicht mal Netzgemeinde, sondern ich sage unserer Ideologie. Das ist ein Versagen. Es ist ein Versagen unserer Ideologie, ja.
Woher hätte das denn kommen sollen?
Aus der Community.
Aus der Community?
Ja. Ja, natürlich aus der Community. Woher denn sonst?
Und wie hätte die Community diese Milliarden, die Facebook da rein investiert hat, um dieses Netzwerk?
Nein, das braucht man ja gar nicht. Wenn man das
braucht man nicht.
Nee, man braucht keine Milliarde.
Nicht?
Also Diaspora hat ja auch mit ein paar hunderttausend Dollar oder so.
Ja, Diaspora ist auch Schrott. Ja, Diaspora hat keine Sekunde
lang funktioniert. Ich glaube ehrlich gesagt aber nicht. Ich glaube aber nicht, dass Diaspora Schrott ist, weil es zu wenig Geld hatte. Diaspora ist Schrott, weil da einfach die falschen Leute drin gesessen haben.
Falsche Leute, zu wenig Geld von allem. Aber das ist, du kriegst so eine Infrastruktur, das, also ich meine.
Schau mal, die Community hat auch so etwas Krasses wie Linux aus dem Nichts geschaffen, ja? Und Linux ist mal echt einfach eine krasse Scheiße. Und das ist, und etwas,
ja,
auch nur annähernd, auch nur ein Viertel so krasses wie, also so ein Diaspora ordentlich und richtig und gut zu machen, wäre doch höchstens ein Zehntel so komplex wie Linux.
Also, daran glaube ich keine Sekunde lang, dass das ein Zehntel so komplex wäre. Erstens, weil Linux jetzt bei ist im Wesentlichen, die wussten, was sie tun. Die machen da an vielen Bereichen.
Aber ist es denn zu viel verlangt, dass jemanden zu finden, der weiß, was er tut?
Ja, weil es niemanden gibt in dem Bereich, der weiß, was er tut, weil es einfach noch nie da war.
Dann muss Linus Torvald halt unsere
Netzwerke schreiben. Nein, es war einfach noch nie da. Wir hatten noch nie sowas, was ist der nächste große Schritt nach dem nächsten Social Network. Das gab es bisher einfach noch nicht. Betriebssysteme gab es damals schon wie Sand am Meer und Linus Torvalds hat gesagt, okay, und ich mache jetzt noch ein weiteres Freies. Also es war ja nicht mal das erste Freie. Ich mache noch ein weiteres Freies. Und hat dann damit angefangen und hat gesagt, ich mache das im Wesentlichen so wie das, was Geld kostet. Hat eigentlich eine 1:1 Kopie gemacht. So, und hat das dann irgendwann groß gemacht und dann kam auch irgendwann Firmen, und ich meine, mittlerweile wird Linux im Wesentlichen in Firmen weiterentwickelt, die gesagt haben, das ist eine ganz gute Basis, auf der können wir aufbauen und darauf ihre eigenen und dann eigene Ressourcen reinstecken, etc. pp. Ich glaube, ein Social Network ist ein komplett anderes Biest. Weil du kannst einen Mail-Standard oder du kannst einen Kommunikationsstandard, natürlich kannst du sowas standardisieren. Du kannst sowas wie HTML standardisieren, so einen technischen Standard. Aber wie willst du standardisieren, und das musst du machen für sowas, wie Menschen miteinander zu kommunizieren sollen. Bei Facebook treffen die jeden Tag Entscheidungen, wie wir miteinander kommunizieren. Und die stellen jeden Tag irgendwo irgendwelche Rädchen nach. Und ich glaube, das kann man im Augenblick noch nicht so perfekt, wie die das machen. Die machen das nämlich, das muss man eben leider sagen, scheiße gut. Ansonsten wären sie nicht da.
Also du bist derjenige, der sich auch immer über Facebook
beschwert. Ich mag Facebook nicht, aber sie sind trotzdem gut in dem, was sie tun.
Ja. Ich glaube ehrlich gesagt, dass es durchaus möglich ist. Aber du hast wahrscheinlich recht. Es ist auch eine Frage der Ressourcen.
Und jetzt nicht mal eine Frage der Ressourcen.
Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil meines Rants, der dann sozusagen in das Positive geht. Ja. Und das ist halt eben die Sache, dass ich glaube, dass wir an einem Punkt angekommen sind mit dieser ganzen Netzgemeinde und dieser ganzen Community und so weiter und so fort, wo wir uns zwar irgendwie von ein paar Ideologien verabschieden müssen, und das ist eine, die Ideologien ist, das freie Web und das dezentrale Web werden sich schon von alleine durchsetzen. Das ist, glaube ich, einfach wrong geproved, ja. Ich glaube, davon müssen wir uns verabschieden. Und ich glaube, dass wir schon ein paar alte Zöpfe aus der Ideologie rausschmeißen. Das heißt es aber nicht, und das ist meine Überzeugung, dass wir jetzt deswegen die Idee, das umsetzen zu wollen, aufgeben sollten. Nur weil es sich nicht von alleine, und das heißt im Endeffekt ja immer, durch den Markt ergibt, ja, dass der Markt das hergibt, dass wir, dass sich die zentrale freie Sachen durchsetzen, heißt ja nicht, dass wir darauf gänzlich verzichten müssen. Und ich bin, glaube ich, der Meinung, dass wir jetzt zum Beispiel in Deutschland haben wir ja auch eine lange Tradition, Dinge trotzdem zu haben, obwohl der Markt sie nicht hergeben würde. Und das nennen wir öffentlich-rechtlich. Wenn wir sehen, dass sich irgendwas nicht öffentlich-rechtlich sich durch den Markt nicht hergibt, und beispielsweise reden wir zum Beispiel bei den öffentlich-rechtlichen ja von der Grundversorgung, ja, wenn sich das eben nicht von alleine ergibt, dann müssen wir halt irgendwie mit staatlichen oder staatsähnlichen Dingen dort irgendwie vorangehen, Gebühren erheben und dann halt aus dem solidarischen Prinzip so etwas möglich machen. Und das funktioniert auch, ja.
Und ein Staats-Facebook?
Nein, lass mich mal zu Ende reden. Ja, und ich glaube ganz ehrlich, dass wir an diesem Punkt sind, dass wir von diesem Kuchen, ja, eine Grundversorgung an Medien, die ja die öffentlichen rechtlichen sein sollen, dass wir von diesem Kuchen für das Digitale ein großes Stück abhaben sollten.
Wer ist wir?
Wir die Leute, wir die Menschen, wir die Leute, die Bürger in Deutschland. Und vor allem auch die Netzgeneration, die jüngere Generation, die jetzt vor allem mit dem Internet, deren Medien im Internet stattfinden. Ja?
Also du findest, dass jeder sozusagen was von der GEZ abkriegen sollte?
Nicht, dass jeder was von der GEZ abkriegen sollte, sondern dass die digitalen Medien was von der GEZ abkriegen.
Ja, und wer sind die?
Zu konkreten Visionen kommen wir noch. Ja, ich rede jetzt erst einmal nur von dem Anspruch, okay?
Dieser Anspruch gelten?
Ich rede jetzt erstmal nur von dem Anspruch allgemein.
Dieser Anspruch
gelten? Lass mich doch mal zu Ende reden.
Also du hättest gern Geld. Eine bestimmte Gruppe von Menschen hätte gern Geld.
Max, jetzt lass mich doch mal zu Ende reden,
okay,
bitte.
Okay,
okay, also. Jedenfalls, wir sehen zum Beispiel, dass der Werbemarkt, der auf den alten Medien gelastet hat, der sich immer weiter Richtung die digitalen Medien verflüssigt. Das heißt also, dort gibt es bereits diese Ressourcenverschiebung. Der einzige Grund, warum es diese Ressourcenverschiebung auf den öffentlich-rechtlichen Medien hin zum Digitalen nicht in dem Maße gibt, ist, dass es halt natürlich nach Gewohnheit verteilt wird. Ja, und im Gegensatz zum Markt, der dann sozusagen reagiert und dann halt relativ flexibel Gelder umschichtet.
Nee.
Doch, das ist passiert. Das kann man durchaus nachweisen.
Nee, aber die Öffentlich-Rechtlichen sind nicht im Netz vertreten, weil sie das nicht wollen.
Lass mich doch mal zu Ende reden. Oh. Also die Gelder werden halt traditionell einfach in die traditionellen Medien reingepumpt, weil wir das schon immer so machen. So werden die Gelder verteilt. Und das heißt mit anderen Worten, da passiert zwar auch ein bisschen was im Netz durch die Öffentlich-Rechtlichen, aber schon das wird dann irgendwie von den Rundfunkmedien Staatsverträgen dann eingeschränkt, ja, mit irgendwie nach 7 Tage soll das wieder rausgekippt werden und so
weiter.
Ja,
aber das ist ja...
Ja, Max, du musst nicht immer zu allem, du musst nicht alles kommentieren, was ich sage. Also
eigentlich schon, dafür ist der Podcast hier da.
Nein, ich wollte jetzt erstmal den Punkt zu Ende führen. Okay.
Den Punkt zu Ende, ja.
Ja, gut, okay. Das heißt mit anderen Worten, ich bin der Meinung, dass halt definitiv es an der Zeit wird, dass die Ressourcen, genauso wie es halt in dem normalen Markt ist, halt die Ressourcen von offline von den öffentlich-rechtlichen hin zu den Online-Medien gehen. So, und jetzt kommen wir zu der Frage, die dich interessiert. Wie stellen wir uns das vor?
Nee, das ist nicht die Frage, die mich interessiert.
Was interessiert dich denn?
Was hat das jetzt mit Facebook zu tun?
Das wird klar, wenn ich dir das gerade sage, was ich jetzt vorhabe, dir zu sagen. Okay,
was hast du vor zu sagen?
Also, ich habe vor, dazu zu sagen, beispielsweise, ich würde fordern, beispielsweise eine Gesellschaft öffentlichen Rechts, ne, das durch die Gebührengelder finanziert wird und mit 1 Milliarde pro Jahr beispielsweise finanziert wird. Das ist mal so aus der Luft gegriffen, 1 Milliarde.
Ach, das hätte ich das gedacht. Ich dachte, das wäre jetzt eine, dass du das...
Das ist jetzt mal ein Zehntel. Das ist jetzt
wie
mal
genau nachgerechnet hast, was das alles ungefähr kostet und dass du dann kommt exakt 1 Milliarde raus.
Das ist jetzt einfach mal ein Zehntel von dem, was jetzt die Öffentlich-Rechtlichen dieses Jahr einnehmen werden. Und das heißt, diese 1 Milliarde würde ich geben. Das würde einfach irgendwie ein Konsortium sein, das nichts anderes macht als Open-Source-Projekte fördern. Das ist nichts anderes, die sagen irgendwie, wir finden folgendes Open-Source-Projekt ist eine interessante Idee oder es finden wir gesellschaftlich oder politisch relevant in Sachen Weiterentwicklung von Infrastruktur und so weiter und so fort und wir fanden das jetzt. Mhm. Die machen nichts anderes, als mit 1 Milliarde Euro pro Jahr halt Open-Source-Projekte zu funden, die halt solche Infrastrukturgeschichten machen. Beispielsweise sowas wie Diaspora oder so beispielsweise so etwas wie Identica oder so etwas, ja. Weil das ist das Problem bei diesen Open-Source-Projekten, dass die halt irgendwann einfach kein Geld mehr haben. Und beziehungsweise, dass die idealistischen Leute, die das halt angefangen haben und dann irgendwann auch kein Geld damit verdienen, halt irgendwann aufgeben und keinen Bock mehr haben oder so etwas.
Naja, nee, so einfach ist es ja nicht. Ich meine, es gibt ja durchaus Open-Source-Projekte, die von der öffentlichen Hand finanziert werden, an Unis etc. pp. Da fließt wahrscheinlich auch schon deutlich mehr als eine Milliarde jedes Jahr in solche Projekte sicherlich auch. Aber es ist natürlich dann auch wie bei vielen solchen Sachen, dass es dann eben in den Strukturen ja auch gerne versickert und dass es dann sozusagen, da gibt es dann halt die Professoren, die haben dann ihre Projekte und die wissen dann, in welche Richtung sie forschen wollen und in welche Richtung sie da was machen wollen. Und dass das dann irgendwo gerne mal einfach, also dann hat man plötzlich auch so diese, dass sich die Leute darum bewerben müssen und dass es dann irgendwelche Regeln gibt, nach denen das Geld verteilt wird und dass natürlich das jetzt auch nicht unbedingt so sein wird, dass das kleine hippe Projekt von nebenan da immer gewinnen wird, sondern dass das eventuell dann doch wieder nur das wirtschaftsnahe blablabla Dingsbums-Projekt wird.
Ja, das könnte man ja gucken, wie man diese Strukturen dann entsprechend macht. Aber ich würde, glaube ich, so eine Institution hält, würde ich für extrem wertvoll halten. Und ich glaube, dass man mit 1 Milliarde Euro pro Jahr echt eine ganze Menge reißen kann. Und
was hätte das Ganze mit Facebook zu tun?
Das beispielsweise könnten daraus dann eben wiederum interessante, offene, dezentrale Strukturen entwickelt werden, die Facebook-Konkurrenz machen können. Das wäre meine Hoffnung, ne? Das ist jetzt nicht gesagt, dass das passiert, aber das wäre jetzt meine Hoffnung. Ich glaube,
aber sind das nicht?
Lass mich mal zu Ende reden. Worauf ich hinaus will, ja, ist, dass die einzige Chance, dass wir das bekommen, was wir wollen, nämlich offene und freie Systeme, ist, dass wir sie durch die öffentliche Hand finanzieren, dass wir sie mit Ressourcen ausstatten. Ich glaube, das ist das Einzige, was wir, das ist der einzige Weg, den wir, der gangbar ist. Und ich glaube, das ist der Weg, den wir auch einfordern sollten, weil ich finde, dass uns dieses Geld auch zusteht.
Also du glaubst, das einzige Problem ist Geld?
Ich glaube, das ist das Problem, mit dem man die anderen Probleme, die die derzeitigen Open-Source-Projekte haben, lösen würde, ja. Ich glaube, es ist das entscheidende Problem. Ich glaube, es ist das entscheidende Problem, dass diese Dinge absterben, weil der Enthusiasmus der Idealisten halt irgendwann veräppt ist und irgendwann sie halt dann sagen so, nee, dann verdiene ich lieber meine Brötchen,
das als dass ich jetzt nicht hier weitermache. Also das glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube, ich sehe nach wie vor keinen Bezug zu Facebook. Also warum?
Facebook ist nur ein Idealbild. Es geht nicht um Facebook, es geht um offene, dezentrale Strukturen versus geschlossene, kommerzielle Strukturen. Darum geht es.
Nee, aber egal, wie viel Geld du da reinschmeißt, die geschlossenen Strukturen, also es gibt ja immer so diese Meinung, dass das Offen im Endeffekt dieses Open Always Wins, sozusagen dieses Android wird gewinnen, weil das Apple-System ist das geschlossene System, das offene System
setzt sich... Das halte ich für Quatsch, das habe ich jetzt gesagt.
Das hältst du für Quatsch.
Davon müssen wir uns verabschieden von diesem Gedanken, sondern aber wenn wir offene Strukturen haben, dann müssen wir sie öffentlich finanzieren.
Aber unabhängig von der Finanzierung gibt es einfach, haben offene Strukturen eben geschlossenen Strukturen haben Vorteile denen gegenüber, haben aber auch ganz massive Nachteile. Und diese Nachteile kannst du nicht mit Geld ausgleichen, zwangsläufig. Also zum Beispiel ist einer der großen Nachteile von Mail ist Spam. Und das ist einfach, das liegt in der Natur der Sache, weil es ist ein offenes System, jeder kann kostenlos Nachrichten reinschmeißen. Also hast du so und so viele Idioten dabei. Und denen es einfach egal ist und die dich dann mit Werbung zuballern und die dich nerven und die das funktionierende soziale System einfach aushebeln, weil sie daraus sich einen Vorteil vermuten. Und das ist sowas, was zum Beispiel Facebook gerade relativ gut hinbekommt, dass die es schaffen.
Ich finde ehrlich gesagt, das mit dem Spam-Problem in Mail ist halt mit den entsprechenden Filtern, die jetzt bei mir am Laufen sind.
Weil dir Google so einen schönen Filter, so einen schönen Spam-Filter hingestellt hat.
Nicht nur den, auch der Spam-Filter, den ich mal im E-Mail-Programm habe, funktioniert ganz gut. Also ich finde ehrlich gesagt, Spam ist ein gewisses Problem bei E-Mail.
Ich hab den Spam-Filter in meinem E-Mail-Programm komplett abgeschaltet und der Grund, warum ich das machen kann, den komplett abschalten kann, ist, weil Google einfach einen proprietären...
Wie auch immer, welchen Spam-Filter du auch immer benutzt,
aber das ist
verschiedene,
doch,
die funktionieren jedenfalls und das ist
ehrlich gesagt... Moment mal, das ist doch, genau darum geht's doch, das ist, der Spam-Filter von Google funktioniert nur deswegen, weil er proprietär ist, sobald er offen wäre, würde er nicht mehr funktionieren. Weil in dem Moment könntest du sofort...
Es gibt auch offene Spam-Filter.
Ja, und die sind alle scheiße.
Das weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht alle ausprobiert.
Also ich habe sehr, sehr viele ausprobiert. Und das ist, und auch da machst du dich dann wieder von einer zentralen Struktur abhängig, nämlich von den, wer liefert dir die entsprechenden Blacklists, etc. pp. Dann gibt es dann relativ viele davon, aber ja, ist halt so. Und
ja, also ich finde jetzt definierst du offene Struktur sehr, sehr restriktiv, ehrlich gesagt. Nur weil du jetzt von einer zentralen Stelle jetzt irgendwie Spam-Blacklists reinkriegst, ist es jetzt.
Naja, keine, da muss auch die ganze Zeit über der Spam-Filter entsprechend weiterentwickelt werden, die Filterregeln müssen weiterentwickelt werden. Da kümmert sich halt Google für dich drum. Da setzen die Leute hin.
Es ist jetzt nicht so, als ob Google den einzigen Spam-Filter hätte, Max.
Nee, es gibt noch ein paar andere große Firmen, die Spam-Filter
haben. Es gibt viele Firmen, die Spam-Filter haben. Und es gibt auch Open-Source-Spam-Filter.
Ja, ich weiß nicht, ob du den jemals ausprobiert hast. Ich habe es ausprobiert. Ich kenne mich mit den Dingern ein bisschen aus. Es ist scheiße. Also
ich hatte mal länger Mozilla laufen und ich glaube, dass das Mozilla-Projekt ja eh alles Open-Source ist. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass deren Spam-Filter auch Open-Source war.
Ja.
Und das hat funktioniert.
Na dann, wenn du das sagst, dann ist alles.
Also ich weiß nicht, keine Ahnung, vielleicht hat noch jemand noch andere Erfahrungen gemacht. Also ich habe eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Ich finde, Spam ist ehrlich gesagt ein gelöstes Problem.
Okay, ja, gut, Spam. Dann schicke ich dir ab sofort meinen gesamten Spam zu.
Werde ich wahrscheinlich nicht mehr merken, wenn du es mir zuschickst.
Also du hast im Augenblick gerade kein Spam-Problem.
Ich habe kein Spam-Problem.
Und du hast einen Open-Source-Spam-Filter?
Nein, das habe ich nicht. Ich habe eine Kombination aus Google und Apple Mail, aber ich hatte auch, als ich einen Open-Source-Spam-Filter hatte, kaum Probleme.
Ach so, okay. Gut. Herzlichen Glückwunsch, du bist der einzige Mensch, der noch nie Probleme mit Spam hatte.
Das habe ich nicht gesagt, dass ich noch nie Probleme gehabt habe mit Spam, Max. Also, dreh doch nicht mal alles um, was ich sage. Du bist heute irgendwie total aggressiv. Das ist echt schlimm mit dir.
Du erzählst einfach Blödsinn.
Nein, ich erzähle keinen Blödsinn.
Doch.
Fragen wir mal, Chat, sag mal, wer hat hier massive Probleme mit Spam?
Aber was hat das Ganze jetzt mit Facebook zu tun? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Also
ich habe gesagt, es geht nicht konkret um Facebook.
Ah,
es geht um geschlossene versus offene Strukturen. Und ich bin der Meinung, dass wenn wir offene Strukturen haben wollen, dann müssen wir sie halt irgendwie finanzieren und zwar jenseits des Marktes. Das ist die Erkenntnis, die ich aus unserer derzeitigen Lage ziehe. Und ich glaube, dass wir auch mittlerweile definitiv an dem Punkt sind, dass wir genau dorthin müssen. Dass wir sagen müssen, hey, wir wollen jetzt an die Fleischtöpfe, wir wollen das Geld.
Wir wollen das Geld
für Open Source Projekte, wir wollen das Geld für offene Strukturen haben. Nein, es geht nicht um mich. Es geht um offene Strukturen. Es geht um Infrastruktur, die wir damit finanzieren wollen. Und ich verstehe nicht, was du hier für ein Rambazamba machst die ganze Zeit.
Weil du hast irgendwie dieses
Du bist heute
gesagt,
wieder echt ganz ganz
Nee, du hast gesagt, Max, dass man Facebook Zensur lösen kann, indem man eine Milliarde jedes Jahr aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk abzieht und das irgendwie auf Open-Source-Projekte schmeißt.
Ja, ich glaube, dass man dort auf Dauer tatsächlich Projekte in den Start bringen wird, die Facebook ernsthafte Konkurrenz machen. Da bin ich mir sicher, ja.
Und warum nicht einfach Facebook verbieten zu zensieren?
Wie willst du das denn machen?
Einfach sagen, ihr dürft nicht zensieren.
Wer soll das tun? Die UNO?
Der deutsche Staat zum Beispiel.
Und wenn Facebook sagt, Pups, so wie sie bei allem Pups sagen, wenn irgendwie Thilo Weichert wieder ihnen an irgendwas ranpinkeln will?
Dann hat man die Polizei und dann nimmt man die fest und setzt man sie ins Gefängnis
Max,
und dann,
komm,
so wie das so Staaten normalerweise machen.
Ach Max.
Ach so.
Ach Max, ehrlich gesagt, wollen wir da jetzt wirklich drüber diskutieren?
Also du hältst mich jetzt naiv, weil ich sage, man sollte sowas wie Rechtsstaat machen.
Nein,
Also was ist denn das hier für ein Ton? Also sorry. Ach Max, Gesetze. Facebook, die müssen sich doch nicht an Gesetze halten.
Max will Facebook festnehmen, das ist echt der Hammer. Also gut.
Ja, was ist daran der Hammer?
Ja, nee, ist richtig. Also
Facebook steht über dem Gesetz,
du willst ein Gesetz schaffen, ne? Weil ja. Es gibt ja kein Gesetz dafür, dass
das war übrigens mal deine alles, Idee, war das mal, die Plattformneutralität. Aber okay, du bist jetzt der Meinung, das ist alles lächerlich.
Ich habe nie gesagt, dass man die Plattformneutralität gesetzlich festschreiben sollte.
Ach, wie denn sonst?
Ich habe das nie gesagt. Ich habe
Was wäre denn die Alternative dazu?
Ich habe sie dir gerade genannt.
Nee, hast du nicht?
Doch, ich habe dir gerade einen Weg genannt, wie ich glaube, wie man das machen sollte.
Hä?
Nee. Indem man attraktive, alternative Strukturen baut. Das ist das Einzige, wie man Plattformneutralität herstellt.
So. Ach so.
Hat, so hat
und Gesetze das, sind keine Option?
Nee, Gesetze sind ehrlich gesagt keine Option.
Warum nicht?
Gesetze sind für die Netzneutralität vielleicht gerade nochmal eine Option. Weißt du warum? Weil die Zugangsprovider alle mehr oder weniger im deutschen Rechtsraum halt agieren und auch dort angesetzt sind. Die kannst du mit dem deutschen Staat, kannst du die ganz gut regulieren. Deswegen bin ich für eine gesetzliche Netzneutralitätsfestschreibung. Und Facebook, nein, das wird ja vielleicht neu sein, aber Facebook ist ein amerikanischer Konzern.
Ach so. Und genau. Der hat in Deutschland keine Geschäfte? Der ist in Deutschland nicht tätig?
Der ist auch in Deutschland tätig. Aha. Und so weiter und so fort. Du kannst vielleicht eventuell dann die deutsche Zweigstelle irgendwie damit triezen, dass die dann dann halt irgendwie ihr Büro in Europa schließen und dann halt irgendwie keine europäischen
und Kunden mehr haben. Und kein Geld mehr.
Aber du wirst auf jeden Fall trotzdem nicht dafür sorgen können, dass Facebook trotzdem hin durch die deutschen Leitungen durchzieht.
Also alles.
Es sei denn, du machst Netzsperren und dann bist du aber auch schon wieder der Arsch.
Ach so, also alles, was man machen könnte, wäre ihnen die Hälfte oder wie viel machen die, sagen wir mal, ein Fünftel des Umsatzes abdrehen. Aber darüber hinaus haben wir keinerlei Möglichkeiten. Also wir können ihnen das Leben zur Hölle machen und können ihnen den Geldhahn zudrehen, aber ansonsten haben wir echt
ehrlich gesagt ist das auch schon komplett out of jeglicher Idee, irgendwie Facebook tatsächlich die Geschäfte in Deutschland zu einzuschränken, weil sie lassen wir erstmal Facebook beiseite, erstmal was die machen würden oder nicht. Nur mal alleine die Idee, ja, du könntest politisch, auch nur in Deutschland, ne, jetzt reden wir noch nicht von Europa, sondern nur in Deutschland, ein Gesetz durchbringen, das es Facebook verbietet, zu moderieren. Ne? Weil das ist intern, heißt es halt Moderation, weil das ist ja nur Moderation, was sie da machen. Das würde sie sagen.
Sie haben ihn gelöscht.
Ja, natürlich. Und das ist ja Moderation. Also
nee, das ist keine Moderation.
Das tut ja jeder Moderator in jedem Forum. Das tue ich auf meinem Blog. Das tut jeder, der irgendwie eine Plattform betreibt, tut moderieren. Ne? Wenn das nicht tut, dann...
Deutsche Gesetze sind Facebook doch egal. Die sitzen ja noch nicht. Was meint ihr denn, wo die ihr Geld verdienen?
Ja.
Meint ihr, Facebook ernährt sich von Luft und Max, Liebe?
Max, gut. Also wir brauchen...
Die verdienen hier Geld.
Ist ja
und recht. Wenn man denen die Konten einfriert, dann interessiert die das sehr wohl.
Ist ja recht, Max, aber jetzt reden wir gerade von der politischen Ebene, ja?
Ja.
Also, wie würdest du also ein Gesetz schaffen, dass es Facebook verbietet, die User darin zu moderieren?
Ich habe keine Ahnung, müsste man sich mal Gedanken drüber machen?
Max!
Was?
Das ist doch totaler Quatsch, was du da gerade redest.
Nein, ist es nicht.
Na, sicherlich.
Du sagst, es sei nicht möglich. Du sagst, das geht gar nicht. So Gesetze.
Welches Gesetz, wie sollte denn ein Gesetz aussehen, dass es Facebook verbietet, den User-Content zu moderieren, wo du nicht als Kollateralschaden jedem scheiß Blogger auftragen musst, jetzt jeden Kommentar zuzulassen?
Nee. Also, zum einen könnte man es ab einer gewissen Größe sagen. Man könnte einfach sagen, ab einer relevanten Größe ist das der Fall. Punkt.
Und ich meine,
ja.
Wer wollte das wollen? Ja. Sorry, du lebst in einem Land, ja, wo die Leute schon total durchdrehen, wenn jemand mal
einen
Scherz macht.
Also ja? dass wir jetzt darüber reden, also ob das jemand will, ob das erwünscht ist, ob sozusagen das,
wir reden gerade
aber,
von
aber, aber,
wir
aber
reden
wenn
gerade
nee,
von
Moment
der
mal,
politischen
aber wenn's was dürfte schwierig bis unmöglich werden. Aber wenn du davon redest, dass du, wenn du sagst, wir wollen gerne Geld, um offene Strukturen zu schaffen, dann brauchst du dafür auch einen politischen Willen. So.
Ja.
Und wenn daran von der Mehrheit kein Interesse besteht, offene Strukturen zu schaffen, dann kannst du eh einpacken. Dann kannst du auch das mit deinem Geldtopf vergessen. Weil warum sollten die dir Geld geben, wenn die daran kein Interesse haben? Also entweder, dass du sagst, es gibt eine Mehrheit in diesem Land, die ein Interesse an offenen Strukturen hat, dann kannst du auch eine politische Mehrheit schaffen oder du kannst von vornherein einpacken.
Ja, also
ja.
Okay. Also du willst jetzt ein Gesetz schaffen, dass es Facebook und nur Facebook oder vielleicht Google Plus noch oder was
oder
weiß
Twitter.
Ich und Twitter irgendwie verbietet, in User-Beiträge einzugreifen.
Mhm.
Und damit hast du dann plötzlich die Legitimation für Neonazi-Webseiten,
Sagen, im Rahmen des geltenden Rechtes.
Okay, also dann hast du den ganzen Jugendschutzkram, hast du dann plötzlich irgendwie, das ist ein Nippel, muss leider weg, etc.
Nee, Moment mal, nach deutschem Jugendschutzrecht ist ein Nippel, muss weg, ist nicht der Fall.
Doch, es ist nach deutschem Jugendschutzrecht, es ist sehr, sehr schwammig und das ist extreme Rechtsunsicherheit. Und im Zweifelsfall könnte sich Facebook darauf...
Wir haben schon Medien in diesem Land, die
staatlich... Wir haben übrigens auch Paragraphen, die Gotteslästerei immer noch unter Strafe stellen. Das heißt mit anderen Worten... Domian-Artikel würde tatsächlich dort auch irgendwie berechtigt, irgendwie könnten sie dann irgendwie berechtigt sich darauf verweisen und sagen, wir mussten den rausnehmen, weil das ist jetzt hier irgendwie...
Nein.
Es gibt
Michi, das Paragraph, ist kompletter Bullshit.
Lass mich mal reden. Wie heißt es? Beleidigung von Konfessionen oder so etwas, ja.
Das war weit davon entfernt.
Das sagst du, Max.
So, erstens. Zweitens. Habe ich nicht gesagt, dass jedes Gesetz, was in diesem Land existiert, absolut perfekt ist. Ich habe nicht gesagt, wir müssen jetzt ab sofort dafür sorgen, dass jedes Gesetz, was in diesem Land existiert, ist perfekt und muss so konserviert werden. Habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, drittens, Facebook muss sich sowieso schon an geltendes Recht halten. Ich weiß, also du wächst immer diesen Eindruck, als ob für Facebook Gesetze nicht gelten.
Ja, also sagen wir mal so, die Datenschutzgesetze, über die haben sie sich jetzt ja auch bewiesenermaßen dauernd hinweggesetzt und tun das auch weiterhin. Und anscheinend kommen sie damit durch.
Oder? Weil es niemanden wichtig genug nimmt. Aber natürlich hätte der Staat dagegen etwas in der Hand, eine Handhabe dagegen. Deutschland, das ist, also ich meine, das ist doch gar keine Frage. Das ist doch, du könntest doch genauso gut argumentieren, dass es General Motors problemlos möglich wäre, alle Autos mit Koks vollgepackt zu verkaufen und dass der deutsche Staat dagegen nichts hätte, weil General Motors eine amerikanische Firma ist. Doch, ich glaube, das
lässt sich relativ einfacher regulieren, ehrlich gesagt.
Ja, wie lässt sich das denn regulieren?
Indem man, weil jedes scheiß Auto halt an der Grenze einmal kontrolliert wird.
Ja, genau.
Ja, und jedes Bit wird aber nicht kontrolliert an der Grenze. Und ich finde ich ehrlich gesagt...
Ob das Auto kontrolliert wird, ist General Motors nämlich scheißegal. Was nämlich für die das Wichtige ist, dass das Geld dafür auch bei ihnen ankommen müsste. Und daran kann man sie nämlich festmachen, indem man einfach die Geldflüsse einfriert. Und diese Möglichkeit hast du bei Facebook und bei Google genau so.
Naja, wie auch immer, auf jeden Fall erscheint
hast du die
es
Möglichkeit auf jeden Fall nicht?
Funktioniert. Es scheint anscheinend nicht zu funktionieren.
Nein, es hat und bisher noch niemand probiert.
Ehrlich, und ich glaube ganz ehrlich, dass die Idee des Staates, der
sich der Gesetze schafft,
ohne Scheiß, ich finde, ich glaube, dass halt in Sachen Internetregulierung der Staat definitiv nicht mehr das richtige Mittel ist.
Aha. Ja. Also lassen
wir es. Das würde ich sagen, lassen wir es. Ich glaube, wir sollten es intern durchaus lassen, durchaus weitermachen, aber ehrlich gesagt ist der Staat nicht mehr die richtige Institution, damit vorzugehen.
Ach so, wer dann?
Das müssen wir dann gucken. Also die EU wahrscheinlich schon eher, ne? Aber alles, was unter der EU ist, aber ehrlich gesagt nicht. Und dann müsste man mal gucken, also dass man da vielleicht tatsächlich irgendwie internationale Government oder
international. Und wer sollen diese internationale Sachen machen? Also du bist also der Meinung, okay, Facebook regulieren ist in Ordnung, aber bevor wir das machen, machen wir erstmal eine Weltregierung.
Nein, dafür braucht es keine Weltregierung. Aha. Wir haben bereits internationale Gerichtshöfe, das lässt sich ja auch alles. Also ich glaube, international Governments ist auch auf jeden Fall eine wichtige Zukunftsfrage. Da geht ja auch eine ganze Menge in diese Richtung hin. Und auch internationale Juristerei geht auch weiterhin. Das ist aber eine Zukunftsfrage. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, wirklich, der Nationalstaat ist da definitiv die falsche Adresse.
Okay, also man sollte gar nicht probieren, Facebook und Konsorten zu regulieren. Sollte man PayPal regulieren?
Ich finde ehrlich gesagt,
ist auch ein internationaler Konzern.
Ich finde ehrlich gesagt, das ist halt, ob man es reguliert, das ist eine andere Frage. Aha. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist.
Du glaubst nicht, dass es sinnvoll ist?
Ja, ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist. Ich glaube ehrlich gesagt,
Banken sollten Banken regulieren sinnvoll?
Ja, auf internationaler Ebene, ja.
Ach so, auf nationaler Ebene sollte man keine Bankgesetze machen.
Auf nationaler Ebene ist es halt schwierig. Du musst halt
Welche
Max, du bist zu schwarz-weiß, du bist zu anstrengend heute.
Du hast gerade gesagt, dass man auf nationaler nationaler Ebene ja, nichts regulieren sollte.
Man muss das multilateral abklären. Das ist doch wohl nicht so schwer. Das ist scheiß Tagespolitik, Max. Wach doch mal auf und guck doch mal die scheiß Welt an. So funktioniert
die scheiß Welt an. Da gibt es keine Gesetze.
Nein, das Max, so rede, das rede ich doch gar nicht davon. Ich sage nur,
dass man Facebook nicht keine Gesetze haben
dass
sollte.
Dass man mit nationalen Gesetzen Facebook nicht an Karren fahren kann.
Warum nicht?
Weil man als nationaler Staat dort die entsprechend geringen Hebelwirkungen hat.
Achso, den Geschäftsbetrieb zu verbieten, ist keine hinreichende Hebelwirkung.
Anscheinend ja nicht.
Wo ist es genau versucht worden?
Also beziehungsweise wäre wahrscheinlich den Geschäftsbetrieb zu verbieten.
Okay.
So etwas wäre wahrscheinlich eine wäre vermutlich eine zu drastische Maßnahme. Also das wäre wahrscheinlich.
Aber es wäre möglich? Fragezeichen.
Theoretisch wäre das möglich. Wir könnten auch theoretisch in einer Diktatur leben. Das ist alles.
Möglich. Ach komm, Moment mal. Aber guck mal. Warum zeigt mir eigentlich Google?
Rechtsstaat auch noch so etwas wie Verhältnismäßigkeit.
Warum zeigt mir Google derzeitig gerade auf YouTube diese ganzen deutschen Videos nicht an?
Weil sie mit der GEMA in einem Rechtsstreit sind und weil sie damit eine Kampagne fahren wollen gegen die GEMA.
Okay. Auf welcher Ebene wird dieser Rechtsstreit ausgetragen?
Auf welcher Ebene?
Ja, wo wird der ausgetragen? Machen die das in Amerika? Fragezeichen.
Also tatsächlich.
Nach welchem Recht machen die das?
Das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage. Tatsächlich hat die GEMA ja eine Anwaltsnote.
Nach welchem Recht machen die das?
Das wird gerade diskutiert, ja.
Nein, das wird nicht diskutiert.
Doch, das wird gerade diskutiert. Die GEMA, ich kann dir die Story erzählen. Die GEMA hat tatsächlich
die hat probiert eine Klage nach Amerika zu schicken.
Nee, die haben an Google Deutschland geschickt. Und die ist dann wieder zurückgekommen. Dann haben sie an Google Amerika geschickt und dann mussten sie aber an YouTube, das in Kalifornien sitzt.
So, nach welchen, wo
das
ist
heißt,
der
anderen Worten,
welches Gericht ist dafür zuständig?
Ich weiß gar nicht, ob das schon, ist das vor Gericht? Ich weiß es gar nicht.
Ja, natürlich sind die vor Gericht.
Ich weiß nicht, vor welchem Gericht die sind, ehrlich gesagt.
So, von einem deutschen Gericht. Wessen Gesetze gelten vor diesem deutschen Gericht? Von welchem Land?
Deutschland?
Mhm. Wer würde im Zweifelsfall für die Durchsetzung dieser Rechte sorgen?
Deutschland?
Also hat offensichtlich Deutschland als Staat gegen Google im Zweifelsfall durchaus Mittel zur Rechtsdurchsetzung in der Hand. Ansonsten.
Ja, grundsätzlich ist das ja auch so, dass die da auch durchaus kooperativ sind. Ja, es ist jetzt
warum sind sie kooperativ?
Ja, weil YouTube hier auch Geld macht, keine Frage. Aber ich
Und du meinst, diese Möglichkeit würde gegen Facebook nicht existieren?
Grundsätzlich schon, aber ich glaube ganz ehrlich, dass es in diesem Fall, schwierig durchzusetzen ist. Ja.
Gegen Google ist es durchzusetzen? Also Google macht sich deswegen offensichtlich ein bisschen in die Hose. Also zumindest wollen sie gute Verträge raushandeln. Google kämpft ja auch gerade gegen das Leistungsschutzrecht. Ich vermute mal, wenn sie davon nicht betroffen wären, von diesem Leistungsschutzrecht, hätten sie sich eventuell das Geld gespart, dagegen anzukämpfen und die Mühe. So. Also auch internationale Großkonzerne sind nationalen Gesetzen unterworfen, ne?
Ja, das ist ja auch richtig. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass es jetzt überhaupt gar keine Wirkung hat, wenn jetzt irgendwie ein Gesetz ist. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass und das sieht man halt eben gerade bei zum Beispiel solchen Datenschutzgeschichten, Regelungen, die dann halt in sehr, sehr vielen Ländern unterschiedlich sind, dass halt Facebook beispielsweise jetzt halt nicht irgendwie auf jede Feinheit in jedem einzelnen Land da irgendwie Rücksicht nehmen kann. Und
das werden sie tun müssen. Über kurz oder lang.
Das ist eben die Frage. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass dort die Regulierungswerkzeuge relativ stumpf sind. Ich meine, vielleicht wird sich das ändern mit der
Dann muss EU man halt bessere machen.
Genau, also es gibt ja diese EU-Datenschutzreform. Ich halte die ja für schädlich. Aber unter anderem würde sie dir darin zum Beispiel total recht geben und jetzt wirklich auch richtig drakonische Maßnahmen und drakonische Strafen für Datenschutzverstöße sind da halt unter anderem geregelt.
Genau, und mit genau solchen Gesetzen.
Also ich sage so jetzt nicht, dass
prozentual
normalen Gewinn.
Ja, und mit genau und so, solchen ja. Gesetzen könnte man zum Beispiel Facebook und Google und Twitter und Konsorten auch dazu zwingen,
gut, also
Plattformneutralität auf die Beine zu stellen.
Gut, also gehen wir davon aus, dass das möglich wäre, ja, ja, also rein okay. rein international und beziehungsweise sagen wir auf
europäischer Ebene. Man kann ja erstmal, okay, sagen wir ja, auf europäischer Ebene. Hm?
Auf europäischer Ebene. Dennoch kann ich mir halt erstens überhaupt kein Gesetz vorstellen, wie das überhaupt formuliert sein soll, ohne dass es absolut
ohne das wäre dann die nächste Diskussion.
Ja, nee, ich finde, das ist die erste Diskussion, weil zuerst musst du das Gesetz machen. Das ist die,
ja,
diese,
aber
das ist die Diskussion, zuerst, die wir zuerst führen.
Zuerst muss man sich mal darüber einig sein, dass man prinzipiell so ein Gesetz will.
Ja, genau.
So, das ist jetzt so der Punkt, an dem wo ich sage ja und du sagst was, bist zumindest ein bisschen gerade der Meinung, nee, braucht man nicht unbedingt zu tun.
Also ich glaube, dieses Gesetz wäre extrem schädlich, ja. Ich glaube, dieses Gesetz wäre...
ich weiß nicht mal, wie es aussieht, insofern weiß ich nicht, ob schädlich wäre. Also ich glaube, das hängt davon ab, wie man es formuliert, ob schädlich ist oder nicht. Ich glaube, dass dieses Gesetz auch sehr gut sein könnte.
Ja, also wie gesagt, also ich glaube, ehrlich gesagt, dass solche Dinge regulieren sich am besten, indem es wirklich bessere Alternativen gibt. Ich glaube, dass man mit irgendwelcher staatlichen Gewalt, indem man irgendwie mit staatlicher Gewalt...
Aber du hast doch gerade die ganze Diskussion fing doch damit an, dass du gesagt hast, dass wir als Netzgemeinde, wer auch immer dieses Wir jetzt gerade ist, eins einfach damit akzeptieren müssen, dass sich diese Sachen nicht von alleine regeln, dadurch, dass irgendwie Alternativen da sind. Sondern, dass da schon auch Marktmacht gilt, etc. pp.
Genau.
Und dass man da eventuell auch einstreiten muss.
Nein, so, das habe ich nicht gesagt.
Ach so, okay.
Das habe ich nicht gesagt.
Also
Ich habe gesagt, sie werden sich nicht von alleine regeln. Und mein Vorschlag wäre tatsächlich eben öffentliche Gelder zu nehmen, um Alternativen zu schaffen. Und da bin ich übrigens, da will ich nicht falsch verstanden werden. Das allerletzte, was ich will, das allerletzte wäre eine europäische Suchmaschine oder ein europäisches Facebook. Das wäre das allerletzte.
Ja? Sondern, was möchtest du?
Wenn der Staat oder die öffentlichen Gelder dort irgendwie eine Rolle spielen, dann sollen sie ausschließlich Open Source Projekte finanzieren und tatsächlich nur die Entwicklung finanzieren und das Hosting und so weiter und so fort, das Betreiben von Diensten und so etwas, das soll weiterhin in privater Hand sein. Ich möchte kein staatliches Facebook haben, ich möchte kein staatliches Google haben oder so etwas. Das wäre das allerletzte, was ich haben möchte. Also das heißt mit anderen
Worten... Wer sollte diese Suchmaschine dann hosten?
Das sollen dann halt irgendwelche Leute tun, die halt dann eben ein Geschäftsmodell draus machen, indem sie diese Open-Source-Technologien, die dann eben mit öffentlichen Geldern finanziert wurden, dann einsetzen, um jetzt daraus den besten Service zu bauen.
Aber jetzt gerade mal zum Thema Suchmaschine.
Ja.
Ist ja.
Ich will jetzt nicht darauf hinaus. Ich weiß ja auch nicht, was da am Ende rauskommt. Ich will erst einmal nur das Open Source Projekt
finanzieren.
Ich möchte viel Geld auf Open Source Projekte schmeißen.
Genau.
Ich möchte in der Hoffnung und
mehr Geld für Open Source Projekte.
Das kannst du gerne anzweifeln. Da kannst du mich gerne.
Du möchtest einfach sagen, mehr Geld für Open Source Projekte.
Ja, ich will einen konkreten Geldhaufen, den wir konkret haben, das sind die öffentlichen Gebührengelder. Diesen konkreten Haufen möchte ich zu einem signifikanten Teil auf Open Source Projekte werfen.
Okay, also möchtest Geld bei den öffentlich-rechtlichen. Warum ausgerechnet?
Aber, weil finde ich, dass die öffentlich-rechtlichen aus genau der gleichen Idee gegründet worden sind, weswegen ich glaube, dass wir offene Infrastruktur haben müssen. Und zwar aus einer Idee einer freien und offenen Grundversorgung mit Medien. Und das ist und das heißt mit anderen Worten, finde ich, dass das Geld dort absolut richtig eingesetzt wird, wenn wir es auf Open Source.
Also und du hältst es für realistisch, dass
und ich glaube, damit können wir Facebook viel mehr zur Plattformneutralität zwingen auf Dauer, als indem wir es mit staatlicher Gewalt durchsetzen. Ich halte staatliche Gewalt sowieso für eins der schlechtesten Mittel zu regulieren.
Aber also
kriege ich den
Öffner? Ach so, Flaschenöffner. Also ja, aber es ist jetzt, also du glaubst, dass wenn wir jetzt hier in Deutschland uns hinsetzen und sagen, wir geben jetzt Studenten und Schülern und ein paar Universitäten und vielleicht auch ein paar Firmen, nehmen wir einfach Geld, werfen das hin für irgendwelche Open-Source-Projekte, kann man meinetwegen auch sagen, für Open-Source-Projekte, die zur Kommunikation dienen. So, dann nehmen wir dieses Geld, dann wird daraus wird dieses Geld investiert werden in ein tolles soziales Netzwerk, was am Anfang langsam, irgendwann schneller wachsen wird. Facebook wird das sehen, wird darauf nicht reagieren, wird sagen, oh, da kommt eine Bedrohung durch ein neues, freies, soziales Netzwerk auf uns zu, die haben dieses geile Feature, das bauen wir nicht nach.
Max, ehrlich gesagt, so konkret habe ich mir das nie ausgemalt und das ist mir eigentlich auch egal, was Facebook dann macht.
Ja, aber okay, dann erzähl mir doch mal, also dann erklär mir mal bitte, wie dieses Geld dazu führen sollte, dass Facebook am Ende für Plattformneutralität ist.
Im Zweifelsfall ist es eigentlich völlig egal, was Facebook macht, weil die alternativ geschaffenen Strukturen viel attraktiver sind für die Leute und die Leute massenhaft dorthin gehen. Das wäre meine Idee.
Also diese ganzen Open-Source-Projekte, hey, wir haben jetzt eine neue Linux-Distribution gemacht, die sind dann so attraktiv, dass die Leute nicht mehr zu Facebook gehen.
Max, ich glaube, du malst es dir viel zu konkret aus. Also,
ja?
Also meine Idee ist halt einfach, dass wir die Open Source und offene Infrastrukturseite einfach fördern, indem wir dort Ressourcen raufschmeißen. So einfach ist die Idee.
Geld.
Und ich weiß es nicht, und ich weiß es nicht, was da konkret rauskommt und ob das Linux mit irgendwie eingebautem Social Network dann irgendwie alles reißen wird. Und ich habe jetzt keinen Masterplan, den ich dir jetzt hinschreiben kann, wie das alles funktioniert.
Aber das Ergebnis wird plattformneutral sein.
Ich glaube,
es wird zu mehr Meinungsfreiheit führen.
Ich glaube, es wird insgesamt zu mehr Meinungsfreiheit führen und zu insgesamt mehr Plattformneutralität.
Also ja, du weißt nicht, was passieren wird, aber es wird dazu führen, dass es mehr Meinungsfreiheit gibt.
So ist das halt immer bei Innovationsprozessen. Man weiß vorher nicht, was da rauskommt, aber es ist trotzdem sinnvoll, darin zu investieren. That's the point.
Nee, du hast aber, also du weißt nicht, was bei rauskommt, aber es wird mehr Plattformneutralität sein, auf jeden Fall.
Ja, natürlich, weil Open-Source-Projekte grundsätzlich, beziehungsweise ich würde dann tatsächlich auch das Konsortium, das dann darüber entscheidet, welche Projekte gefördert werden, die sollten dann eben dementsprechend Plattformneutralitätskriterien genügen. Also das wäre dann so durchaus eine der Möglichkeiten. Also jetzt zu sagen, wir werden jetzt proprietäre Software, die mit geschlossenen APIs neue Datensilos aufbauen, das fände ich dann, glaube ich, eher nicht so lustig, wenn das dann über diese öffentlichen Gelder produziert wird. Also das ist schon ganz konkret, würde ich das auf die Projekte schmeißen, die genau das machen, was wir haben wollen. Ja, Max, so habe ich mir das vorgestellt.
Also ich würde ja sagen, was passiert, glaube ich, man würde 1 Milliarde irgendwo hinschmeißen und sie würde verpuffen.
Ja, das ist eine Theorie. Ich habe eine andere.
Gut.
Sollen wir zum nächsten Thema kommen?
Nee, bin nach wie vor der Meinung, dass es wesentlich einfacher, billiger und effizienter wäre und man die Leute nicht dazu nötigen müsste, die Plattform zu wechseln, weil ich glaube, die Leute, egal was da draußen theoretisch existiert an tollen Open-Source-Projekten, Projektplattformen, die man sich total leicht auf seinen Server installieren kann. Wo wir ja gerade drüber geredet haben, dass das die Leute nicht machen wollen, aber egal. Ich glaube, die Leute sind bei Facebook eigentlich ganz glücklich, die meisten. Und ich finde, wie gesagt, Facebook macht da einen Großteil von auch ganz gut. Und ich glaube, dass man sehr wohl mit Gesetzen eine Chance hat, da einiges zu erreichen. Und indem man sie im Zweifelsfall einfach schafft und sich nicht weglobbyieren lässt und dafür sorgt, dass es vernünftige Gesetze sind. Das ist natürlich sehr, sehr schwer, das ist gar keine Frage. Aber ich glaube, dafür ist doch theoretisch zumindest die Sachkompetenz in diesem Land vorhanden und dass man dann einfach sagt, okay, Facebook, du darfst hier gerne machen, was du bisher machst, aber dafür gelten Gesetze, die gelten auch jetzt schon. Und unter anderem sind diese Gesetze, dass du Content nicht nach Belieben filtern darfst.
Let's agree to disagree. Okay.
Ja. Die Leute packen hier gerade wie viel Geld schon wofür hier Theseus.
Ja, also Theseus war diese europäische Suchmaschine, glaube ich, ja.
Ja, wenn man 1 Milliarde, also hier, Ralf Schockmann meint gerade, Theseus war schlicht schlecht kaschierte Wirtschaftsförderung für die Großindustrie. Ja, wenn man irgendwo 1 Milliarde reinschmeißt, dann wird man immer schlecht kaschierte Wirtschaftsförderung für Großindustrie haben oder auch für kleinere Industrie. Das ist der Sinn der Sache.
Ja, ich glaube, das kann man schon besser machen als Theseus und vor allem war Theseus, glaube ich, auch die Idee, dass man dann auch selber diese Suchmaschine hostet und so weiter und so fort. Und dann war das.
Aber wer sollte das denn bei so einer Suchmaschine machen?
da werden sich Startups finden. Also da bin ich dann durchaus. Da
Startups, dann, die mal eben ein paar Millionen haben und oder ein paar Milliarden, um sowas auf die Beine zu stellen.
Ja, also ich glaube, dass man muss ja nicht irgendwie von Anfang an Milliarden auf die Beine stellen. Wenn die Technologie bereits, sag ich mal, irgendwie Open Source mäßig gebaut wurde und dann irgendwie als neuen Bewerber rankommt, dann hat man noch nicht den Traffic, dass man jetzt den Mega Fuhrpark braucht. Das heißt mit anderen Worten, man kann da, glaube ich, durchaus zunächst organisch wachsen. Das hat ja Google auch so gemacht. Und das ist, ich finde ehrlich gesagt, du argumentierst gerade nicht besonders redlich, ehrlich gesagt.
Ich argumentiere nicht redlich. Also ich bin der Meinung, eine Suchmaschine, die sollte Ergebnisse ausspucken. Das wäre toll, dass die Dinge findet. Und die sollte nach Möglichkeit nicht nur Spiegel Online und noch drei weitere Sorten durchsuchen, sondern möglichst viele. Die brauchen einen großen Index.
Jetzt reden wir auch schon wieder konkret über Suchmaschine. Darauf wollte ich ja überhaupt nicht hinaus. Ja.
Du sagst einfach eine Milliarde irgendwo hinschmeißen und
ich sage eine Milliarde.
Am Ende wird alles netzneutral sein.
Eine Milliarde auf Open-Source-Projekte wäre eine große Verbesserung. Ja, sage ich. Das sage ich ganz klar und da bin ich auch.
Und das führt zu mehr Netzneutralität. Du weißt nicht, wozu das führt, auf jeden Fall zu mehr Netzneutralität.
Nicht Netzneutralität, sondern zu
Plattformneutralität. Ja, das würde ich durchaus sagen. Vielleicht kommt ein dreiköpfiger Apfel bei raus, aber er wird auf jeden Fall plattformneutral sein.
Genau, es wird der plattformneutrale dreiköpfige Apfel sein. Mhm. Genau. Also da glaube ich.
In sich schlüssig.
Das glaube ich. Übrigens, das wäre nicht die einzige Idee.
Du bist noch eine zweite Milliarde.
Ja, ich will noch eine zweite Milliarde. Ich will eine zweite Milliarde für journalistische Projekte.
Ah, okay.
Ich möchte eine Funding-Plattform oder so irgendwie eine Plattform, die sich um journalistische Projekte fördert. Eine Art Grundversorgung an Journalismus, sage ich mal. Vielleicht so eine Art. Auch eine eigens betriebene Nachrichtenagentur finde ich dann, glaube ich, doch ein bisschen zu viel wieder für in staatlich Hand zu geben, aber durchaus irgendwie ein Stipendien oder so etwas halt so. So, da müsste man nochmal genauer überlegen, Stipendien oder irgendwelche Projekte finanzieren oder so etwas halt, so eine Stiftung, auch wieder eine Milliarde. Ja, dann hätte ich ganz gerne übrigens noch mal eine Sache, eine Milliarde pro Jahr in Medienkompetenz, ja. Und natürlich, hey, wir haben schon drüber geredet, 1 Milliarde pro Jahr in Breitbandausbau. So, das wären jetzt mal 4 Milliarden von den 10 Milliarden, die kommen würden. Und ich glaube, mit diesen 4 Milliarden hätte man eine ganze Menge mehr an Sachen im öffentlichen Interesse getan, als wenn man es irgendwie in die alten Medienanstalten.
Und warum sollte man dafür jetzt Gelder von den Öffentlich-Rechtlichen nehmen, nicht einfach Steuergelder?
Ganz einfach, weil die Öffentlich-Rechtlichen genau dafür da sind,
Rundfunk zu bieten.
Ja, sie heißen Rundfunkgebühren und das ist ja irgendwie absurd, weil ich meine, Rundfunk ist jetzt einfach auch schon ein bisschen her, diese Technologie. Und ich glaube, es sollte um Medienförderung gehen. Es sollte um Mediengrundversorgung gehen. Und für mich heißt heutzutage, und ich finde, heutzutage heißt Mediengrundversorgung A, irgendwie Stärkung der Infrastruktur und B, Förderung von journalistischen Projekten. Das ist für mich heutzutage Grundversorgung und das Ganze funktioniert besser und einfacher und billiger im Internet und deswegen möchte ich, dass diese Gelder ins Internet fließen. So, jetzt ist es raus. Mhm. Ich weiß, du findest dann auch überall irgendwie dass du das irgendwie
doof findest. Das ist aber nicht so, wie der Gesetzgeber damals sich das gedacht hatte.
Ja, aber das hast du ja so schön gesagt, Gesetze kann man ändern. Ne?
Gesetze kann man ändern, aber wäre es da nicht sinnvoll?
Besonders solche Gesetze, beziehungsweise es sind ja Verträge, sind ja diese Staatsverträge, Rundfunkmedien-Staatsverträge. Und ehrlich gesagt, die sind so hanebüchener Quatsch, ne? Ich finde, die gehören ganz dringend geändert. Also da wird, glaube ich, niemand mehr wirklich groß widersprechen,
wenn und ich das sage. Und das Geld, was im Augenblick für Fernsehsendungen ausgegeben wird, sollte lieber in Breitbandausbau investiert
werden. Unter anderem, ja.
Okay.
Da bin ich mir sicher.
Das sollte nicht aus Steuergeldern finanziert werden, so Infrastruktur.
Das finde ich auch gut, kann man auch noch machen, irgendwie Infrastrukturmaßnahmen staatlich zu finanzieren. Aber ehrlich gesagt, diese 10 Milliarden, die dort jedes Jahr irgendwie in diese uralte Fernsehmedienstruktur dort fließt, die sehe ich halt im Internet,
ne?
Viel besser, sehe ich sehr viel besser aufgehoben.
Ach so.
Im Internet, ja. Also das sind halt einfach mal konkrete Gelder, ja. Ich meine, wenn ich jetzt staatlich sage, das kann man auch mal sagen, aber staatlich ist halt, dann musst du halt irgendwie musst du einen neuen Topf aufmachen. Aber ich sage halt, nee, wir haben da einen Topf für Medien, ja, und für Mediengrundversorgung. Lass uns diesen.
Aber der ist nicht für Mediengrundversorgung.
Ja, dann müssen wir das ändern. Und dann müssen wir und den können wir halt, da haben wir einen konkreten Topf mit konkretem Geld, das wir einfach umschichten können. Und ich finde das einfach mal ganz dringend nötig.
Und warum ausgerechnet da, das verstehe ich nicht. Also warum ausgerechnet da das Geld wegnehmen, warum nicht woanders?
Weil es halt einfach veraltete Strukturen sind, in die das da fließt. Der Medienwandel wurde in den Öffentlich-Rechtlichen nicht vollzogen. Und ich muss schon wieder aufs Klo.
Oh Gott. So, warum habe ich jetzt meinte irgendjemand, dass ich hier bullshitten? Wieso bullshitte ich heute sehr? Weil ich der Meinung bin, dass man... Was war das jetzt gerade? Hat Michi irgendein Wort gesagt, das Sinn gemacht hat? Ach Mann, was kann ich denn jetzt so lange noch erzählen? Kann ich ja nochmal quasi meine Idee von dem ganzen Ding hier erzählen. Also mein Gedanke wäre eher, dass man, wie gesagt, Facebook, wenn man ein Gesetz schafft, das entsprechende, kommt gerade, dass wir auf sehr unterschiedlichen Ebenen argumentiert haben. Michi hat gar nicht argumentiert, er hat gesagt, gebt Geld dahin, wird schon irgendwas bei rauskommen. Dass man, also ich finde ja den Gedanken, den Michi damals hatte mit der Plattformneutralität, den finde ich ja gar nicht verkehrt. Und selbstverständlich bin ich davon immer ausgegangen, dass der gesetzlich durchgesetzt werden könnte. Ich sehe auch ehrlich gesagt nichts, was dagegen spricht. Ich sehe auch keine Alternative dazu, weil der freie Markt funktioniert in dem Bereich leider Gottes einfach nicht. Und dann manchmal brauchen wir einen Bold Move, ohne dass man zu 100% weiß, was passieren wird. Aber wir wissen doch, was passieren wird. Wir wissen doch, dass was passieren wird, wenn man nämlich einfach einen großen Berg Geld nimmt und ihn irgendwo mit der Gießkanne auf Leute kippt, nämlich das Geld versickert. Ich meine, das passiert in diesem Land an allen möglichen Orten. Das ist, wenn man will, wenn man Geld loswerden will und keine Wirkung für haben, dann nimmt man es und kippt es irgendwo hin. Also das ist doch seit Jahrzehnten auch in diesem Land wunderbar erprobte Technologie. Nimm Geld und schmeiß es irgendwo hin und du wirst keinerlei Reaktion davon haben. Und ich glaube, diesen kleinen Open-Source-Projekten, die da irgendwie vor sich hin vegetieren, das sehe ich keins von, dass da irgendwie großartig werden könnte, wenn es nur 2000 Euro mehr hätte. Aber und ich sehe nicht, dass, also ich da sind bestimmt viele tolle Sachen dabei, also sagen wir es so, aber ich sehe nichts davon, was irgendwie auch nur ansatzweise Facebook gefährlich werden könnte.
Gut, wollen wir das Thema jetzt mal irgendwie
beenden? Ja, der Chat hat es ja noch so ein bisschen gebracht.
Achso, okay. Wollen wir noch irgendwelchen Themen machen oder wollen wir das jetzt? Wollen wir jetzt noch irgendwelche Themen machen?
Noch irgendwelche Themen? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ich dachte ja, dass wir da über diese ganze Zensurdiskussion noch ein bisschen reden, aber das ist ja offensichtlich für dich kein Thema.
Haben wir jetzt ja gemacht, oder nicht?
Wir haben kein Wort darüber verloren.
Doch, wir haben es kurz angerissen.
Ach so, aber du hast es...
Wolltest du noch was zu der Zensur... Gut, sag noch was zur Zensurdiskussion.
Was haben wir denn darüber gesagt schon?
Also ich habe jetzt kurz eingeführt mit Domian und dass gelöscht worden ist und dass es einen großen Aufschrei gab.
Genau.
Dann haben wir kurz über die Antje Schrupp und Herr Urbach Artikel haben wir nur kurz erwähnt. Also können wir noch erwähnen,
dass es die gibt. Genau. Ja, also es ist sowohl Herr Urbach als auch Antje. Also bei Antje Schrupp, Herr Urbach habe ich ehrlich gesagt auch nur so angerissen den Artikel. Antje Schrupp habe ich mir durchgelesen. Ich habe es ehrlich gesagt nicht verstanden, was sie meint. Also sie war der Meinung, dass erstmal kam es mit diesem Firmen können nicht zensieren, das können nur Staaten. weil das ist, sei halt einfach so, dass Firmen per se nicht zensieren könnten. Warum eigentlich? Warum können sollen, was ist die Argumentation, warum Firmen nicht zensieren?
Wikipedia-Definition.
Das ist in irgendeiner Wikipedia.
Das hat auch schon der Urbach, eigentlich darum ging es bei dem Urbach auch schon.
Antje Schrupp hat noch dazu gesetzt, dass ihrer Meinung nach auch sowieso nur Zensur wäre, also dass es nur als Zensur bezeichnet wird, wenn es mit Gewalt durchgesetzt wird. Was ich für ein bizarres Zensurverständnis hätte, weil es würde bedeuten, dass jemand, also dass die Stasi quasi keine Zensur gemacht hat, weil die hat nichts weiter, also in vielen Fällen nichts weiter gemacht, als Briefe aufgemacht und geguckt, was drinsteht, und wenn sie nicht gepasst hat, dann haben sie ihn
rausgeholt.
Sie hat auch ein bisschen Gewalt angewendet, aber das war nicht das Hauptproblem. Das hieße aber, dass im Iran quasi keine Zensur existiert, dass die Firewall of China, die Content filtert, keine Zensur ist. Es hieße, dass eigentlich quasi jedes Filtersystem, was irgendwo unterwegs aufgestellt wird und Nachrichten rausfiltert, die nicht im Sinne, die irgendwem widersprechen, per Definition keine Zensur sein können. Das ist einfach ein komplett bizarrer Zensurbegriff. Und ich habe diesen ganzen Artikel dahinter nicht verstanden. Und natürlich können private Firmen Zensur verüben, gerade wenn sie so eine quasi Monopolstellung wie Facebook haben. Natürlich kann man ihnen sagen, ja, du kannst es doch auch in dein kleines privates Blog schreiben, was du willst. Okay, das kann man machen. Was ist aber, wenn der Betreiber meiner Blog-Infrastruktur sagt, das darfst du hier nicht schreiben, dann kann man natürlich immer sagen, nee, das ist doch keine Zensur, du kannst auch zu einem anderen Blog-Betreiber gehen. Was ist aber, wenn der das auch macht? Wir besitzen nun mal nur Infrastruktur, die in der Hand von Privatunternehmen ist. Es gibt schlicht und ergreifend keine ernsthafte Alternative dazu. Und
ehrlich gesagt, eine staatliche Infrastruktur wäre wahrscheinlich nicht wirklich freier.
Und da bin ich jetzt, und nenne mich einfallslos, aber bin ich wieder an dem Punkt, wo man einfach Gesetze braucht, die dafür sorgen, dass sowas nicht nach Belieben kontrolliert werden darf. Und
also,
dass da nicht.
Also ich stimme dir absolut zu in deiner Analyse der beiden Artikel über Zensur, dass sie... Also das ist interessant. Dann lass uns doch mal über den Zensurbegriff reden. Also ich stimme dir absolut zu, dass sowohl bei Urbach als auch
Niemand meint gerade auch im Chat, weil Zensur vom Staat ausgeht. Ja, das ist eine Definitionsfrage. Wenn man sagt, dass Zensur nur vom Staat ausgehen kann, dann kann man halt sagen, ich sage nein. Ich finde, das ist, wenn Facebook das macht, ist das ähnlich schlimm.
Und man muss sagen, dass die Wikipedia-Definition, die deutsche Wikipedia, die dort dieses staatliche oder staatsähnlich oder so etwas, was
sie
dort
macht. Nee, sie sagt. Ich glaube, sie sagt oft vom Staaten ausgeht, Zensur.
Oder sowas, ja.
Also sie sagt nicht mal, dass es nur Staaten sein könnten. Da steht da nicht mal ein Ansatz drin.
Ich muss mal gucken, überprüfen wir das ganz kurz. Zensur. So.
Ja, wenn Apple das macht, ist das Zensur oder nicht? Wenn da irgendwas im App Store nicht auftaucht, zum Beispiel eben diese App, die...
Zensur ist ein reaktives Verfahren von... In der Regel staatlichen Stellen. Ja, von in der Regel staatlichen
genau,
Stellen.
Genau, das heißt aber,
dass... Um durch Massenmedien oder im persönlichen Informationsverkehr, also sogar dieses in der Regel von staatlichen Stellen ist, fand ich jedenfalls eine plausible Theorie, von den Wikipedianern selber in diese Wikipedia getragen in die Wikipedia-Diskussion getragen worden, weil innerhalb der Wikipedia-Community andauernd Zensurdiskussionen losbrechen, wenn irgendjemand mal irgendeinen Absatz irgendwo löscht, ja, und dann halt irgendwie das Geschrei losgeht, das ist Zensur. Und allein um sich halt sozusagen von diesem Zensurvorwurf loszumachen, haben sich dann tatsächlich die Admins dann dafür gesorgt, dass halt die in der Wikipedia-Definition ihnen selbst nutzende Variante steht, ja.
Also meine Definition ist, weil ja auch gerade die Diskussion
so ein bisschen... In Englischen beispielsweise ist Censorship, da steht sowas nicht drin mit staatlicher
Stelle. Ach so, da steht das gar nicht drin. Also meiner Meinung nach ist Zensur sozusagen, jetzt kam ja gerade, ach, wenn das bei Facebook Zensur ist, dann ist ja auch ein nicht freigeschalteter Kommentar, ist ja dann genauso Zensur.
Mhm.
Könnte man eventuell sogar drüber streiten.
Genau,
ich würde sagen, es hängt immer von der Größe und von der Wichtigkeit der Infrastruktur an. Wenn ich plötzlich, also wenn die Telekom anfängt, um mal wieder bei dem Beispiel zu bleiben, als rein privatwirtschaftliches Unternehmen jedes Mal die Verbindung abzubrechen, sobald du das Wort Vodafone über ihre Telefonleitung sagst, dann würden wir, glaube ich, alle mit Recht von Zensur sprechen. Wenn ein Dosentelefon baue und das jedes Mal zufälligerweise kaputt geht, wenn jemand das Dosentelefon von meinem Nachbarn erwähnt, dann interessiert das keine Sau. Ich glaube, die Frage, ob es Zensur ist, die relevant ist, hängt immer von der Größe und von der Wichtigkeit des jeweiligen Players ab.
Ja, ob sie relevant ist, aber die Frage ist jetzt, und das ist dann eben die Sache, ich glaube, wir haben zwei Möglichkeiten. Wir können entweder sagen, wir nennen alle Eingriffe in kommunikative Akte, ja, also regulierende Eingriffe in kommunikative Akte nennen wir Zensur. Mhm. Und dann entschärfen wir allerdings auf so eine gewisse Art den Zensurbegriff, ja, dann sagen wir, okay, dann ist Zensur halt nicht immer nur falsch, sondern vielleicht ist Zensur
man kann ja sagen,
hier
wenn
und
es,
da auch ja mal notwendig, ja.
Wenn es ohne mein Wissen oder gegen meinen Willen passiert.
Oder, ja, also.
Der kommunizieren,
das kann man ja machen. Das ist klar, also, das ist, also immer von Dritten ausgehen muss, ne, also Zensur. Also
naja, nee, aber auch gegen deren Willen. Also, ich meine, wenn ich einen Spamfilter mir dazwischen schalte und sage, hier, Google, mach mal den Spamfilter an, ich möchte nicht diesen ganzen Spam kriegen.
Dann ist das auch Zensur. Dann ist das die Zensur desjenigen,
dann
der
dich
erreichen will mit seiner Produktinformation.
Dann würde ich das nicht als Zensur, also wenn ich die Kommunikation mit einer bestimmten Person ablehne, dann ist das keine Zensur.
Ich glaube, wir müssen von dem Zensurbegriff müssen wir weg von dieser, das ist halt konnotiert als etwas Böses und Moderation ist konnotiert als etwas Gutes und deswegen nennen wir es halt überall dort, wo es uns passt, nennen wir es Moderation und überall dort, wo es uns nicht passt, nennen wir es Zensur. Ich glaube, davon müssen wir weg, weil das ist eine beschissene Begriffsdefinition. Also entweder wir sagen, alle Eingriffe sind Zensur oder man sagt irgendwie nur, wie das halt in der Wikipedia vorgeschlagen ist, nur wenn der Staat dort in meine Briefpost reingeht.
Die Wikipedia sagt das nicht.
Ja, oder?
Du hast es gerade noch vorgelesen.
Angedeutet.
Nein, hat die auch gar nicht angedeutet.
Naja, meist oder in der Regel von staatlichen Stellen, ja. Auf jeden Fall, ich bin da auch relativ offen. Also mir ist es egal, ob ich es Zensur oder Blümchen treten nenne oder so.
Also ich finde gerade, dass ja auch bei Herr Urbach diese Diskussion, dass ja, man sollte dafür andere Begriffe finden, wie zum Beispiel, ich weiß nicht mehr, was die Begriffe waren, statt Zensur sollte man sowas doch Kommunikationsverhinderungsapparatus nennen oder was. finde ich falsch. Also Zensur ist ein Begriff, der ist ein starker Begriff, der für sowas existiert. Ja, er wird sehr, sehr leicht fertig eingesetzt und an vielen Orten, an denen er nicht angebracht ist.
An welchen ist er nicht angebracht?
Na eben zum Beispiel bei dieser berühmten Blog-Diskussion. So dieses, der hat meinen Kommentar nicht veröffentlicht, darum ist das Zensur.
Man muss übrigens dazu sagen, dass Zensur eine Zeit lang nicht als etwas Böses galt. Ne? Also beispielsweise im 19. Jahrhundert oder so, da gab es ein Ministerium für Zensur.
Ja, klar. Ja?
Das war auch ein oder
ja, es ist halt
das war ein ganz normal. Ich arbeite bei der Zensur. Das war ein angesehener Beruf, ja, weil kann ja nicht sein, dass jeder alles irgendwie über die Briefe jetzt irgendwie verschickt und so weiter und so fort. Und das war allgemein anerkannt, dass halt die Kommunikation kann ja nicht sein, wenn jeder alles schreiben kann. Ne?
Meinst du, das war so oder meinst du?
Nein, es war wirklich so. Also da gab es wirklich Leute und der Staat hat es wirklich selber Zensur genannt.
Ja, nee, dass der Staat das selber Zensur genannt hat, dass es mir und dass es Zensurbehörden gab
und das war allgemein gesellschaftlich Konsens, dass das auch richtig ist.
Aber ob das gesellschaftlicher Konsens war oder ob das nicht einfach, ich bin der König, ich mach das jetzt mal, war, da würde ich jetzt doch...
Ich habe jetzt keine Umfragen zu
haben. Ja, also das... Also, aber das,
aber es war auf jeden Fall etwas, wo sich zwar irgendwie schon immer Leute Widerstand gegen geregt hat,
also,
aber ehrlich gesagt...
Anne Lee meint hier gerade, aber der Zensurbegriff darf nicht zahnlos werden. Ja, aber wenn man den Begriff Zensur wegschmeißt und stattdessen einen komplett zahnlosen Begriff nimmt, dann hat man die Flinte ins Korn geworfen. Das ist total albern.
Ja, es ist hin und her, aber ich glaube, man muss definitiv unterscheiden zwischen legitimer Zensur und zwischen nicht legitimer Zensur.
Nee, man könnte Zensur per se so definieren, dass sie immer illegitim ist. Also dass man einfach.
Aber wie willst du das machen? Sag doch mal.
Wie will man das machen?
Wie würdest du denn Zensur definieren? Wie würdest du Zensur definieren, dass es immer illegitim ist?
Na, Zensur ist illegitimer Eingriff in meine Kommunikation. Also
okay,
ich meine,
jetzt hast du
eine
schöne Kreisargumentation gemacht.
Naja, aber wie willst du böse definieren? Außer du kannst doch böse nicht sein. Kann auch ein gutes böse. Nein, es gibt böse ist böse. Das ist die Definition von böse, dass böse böse ist.
Nein, und die Definition von böse wäre beispielsweise zu sagen, also einer der Versuche ist ja tatsächlich, diese staatliche Komponente reinzubringen, zu sagen, wenn der Staat zensiert, Kommunikation zensiert, dann ist das böse, ja? Dann ist Zensur böse und deswegen nennen wir das Zensur. Du könntest aber auch beispielsweise sagen, wenn ein Staat oder eine große Kommunikationsplattform, ja? Also du hast das ja auch ganz gerne immer, du hast es auch an der Größe jetzt vorhin festgemacht, ja, ne? Könnte man sagen, okay, eine monopolistische oder quasi monopolistische Kommunikationsstruktur, wenn die Eingriffe in die Kommunikation macht, ja, dann ist
doch,
das auch
man kann es doch so sagen, wenn es nicht im Interesse der Kommunizierenden ist.
Aber das ist doch auch bei Trollen nicht im Interesse der Kommunizierenden, dass sie nicht gelöscht, dass sie gelöscht werden oder nicht freigeschaltet werden.
Naja, aber der anderen, also ich das meine, doch kein, Trolle wollen kommunizieren von Troll zu anderen Bloglesern. Mhm. So, das ist eine Form von Kommunikation. Jetzt kann der andere Blogleser,
ja,
ist das eventuell in seinem Interesse, dass er diesen Troll-Kommentar nie zu sehen kriegt. Oder die Wahrscheinlichkeit ist sogar sehr hoch.
Willst du das wissen?
Das weiß man in dem Fall nicht. Wobei das bei so einem kleinen Blog-Kommentar vielleicht auch relativ harmlos ist.
Also ja, okay, wie gesagt, das ist doch bei der Größe festmachen.
Oder? Ja, das, ich sag ja, die ganze Zeit, dass ich
was bei der Größe. Habe ich doch gerade vorgeschlagen, irgendwie bei irgendwie staatlichen oder groß oder, nee, oder monopolartig oder so etwas.
Monopolartig würde ich gar nicht unbedingt.
Oder auf jeden Fall gesellschaftlich relevanten Kommunikationsstrukturen. Oder so,
ja? Nee, aber wie gesagt, ich find da ja deinen Begriff der Plattformneutralität. Den finde ich ja wirklich schön.
Der hat leider aber dort keine Aussagekraft in dieser Hinsicht.
Das ist das Problem, das ich immer damit hatte,
dass ich halt immer nicht sagen konnte, ab wann muss denn überhaupt, also ich hatte immer mehrere Probleme mit der Plattformneutralität.
Ja.
Die habe ich auch übrigens auch schon veröffentlicht und so. Also die eine ist halt, ab wann ist eine Plattform in dem Sinne, ne, dass wir...
Du musst den Begriff Plattform definieren, ja, genau, klar.
Das heißt, und das ist dann zum Beispiel so ein Größending, sag mal irgendwie, dann ist es
halt,
eine Option. Ab wie viel Leute, die dort halt irgendwie aktiv sind, miteinander kommunizieren, aber wann ist das dann eine Plattform? Ne? Das ist schon mal eine sehr, sehr, das ist auch schon relativ beliebig schon wieder. Ja?
Naja, halt nee, also natürlich, im Endeffekt erst, also ja, bis zu einem gewissen Grad ist es beliebig, genau. man muss die Linien halt irgendwie ziehen. Man kann aber bei einer Plattform, kann man, finde ich, auch relativ deutlich schon in der Intention erkennen, ob es eine Plattform ist oder nicht. Also ein Blog, wo zum Beispiel eine private Person etwas oder eine Gruppe von Personen Artikel reinschreibt, und in den Kommentaren dann, also es gibt eine Kommentarfunktion, die im klassischen Beispiel nicht mal threaded ist oder sowas, in dem die Leser dieses Blogs die Möglichkeit haben, der Redaktion zu antworten. Das ist ja quasi die klassische Aufgabe eines Kommentars. Würde ich jetzt nicht direkt als Plattform bezeichnen, weil es ist nicht dafür, zumindest bei den meisten Blogs, die ich kenne, nicht in erster Linie dafür gedacht, dass die Leser dieses Blogs untereinander kommunizieren. Weil wenn da plötzlich Kaffeeklatsch ist bei Niggemeier in den Kommentaren, dann würde er sagen, sucht euch einen Chat.
Aber es funktioniert ja auch. Aber es würde ja auch funktionieren. Also rein technisch ist da jetzt keine...
Nee, rein technisch, aber die Intention dahinter ist eine andere. Die Intention ist nicht, dass da Leute miteinander kommunizieren. Das ist was anderes als Twitter. Twitter ist eine Plattform. Hier hast du deinen Kanal. Also bitte tob dich aus.
Ehrlich gesagt, Max, also sobald du dich irgendwie auf Intentionen stützt, dann bist du komplett im schwammigen Bereich.
Natürlich also, bist du beim Juristischen immer im schwammigen Bereich.
Ja, aber nee, aber wenn du dich auf Intentionen stützt, weil Intention ist halt immer, kann halt immer was anderes behaupten, was seine Intention war.
Nö, aber das kann man ja prüfen.
Also beispielsweise, es gibt halt, ich kenne da durchaus Blogs, die...
Was unterscheidet einen Mord von Totschlag? Nur die Intention. Und dann muss halt die Intention nachgewiesen werden.
Ja, natürlich, aber okay, dann musst du Intentionen nachweisen. Weißt du, wie schwierig das ist, Intentionen nachzuweisen?
Nee, aber in dem Fall...
Du hast ja bestimmt auch schon Krimis gesehen, das ist immer das Hauptproblem, das Motiv. Das Motiv ist immer das Problem.
Den Mörder zu finden ist das Problem. Aber man kann das doch erstmal, man muss es doch nicht bloß, weil man kann es doch erstmal so stehen lassen, man kann auch sagen, wenn es von der Intention her eher etwas eine Kommunikationsplattform ist, weil es dafür die Möglichkeiten bietet, zum Beispiel kann man das an bestimmten Sachen festmachen, wie zum Beispiel es gibt die Möglichkeit, unter vier Augen zu kommunizieren, es gibt die Möglichkeit, dass einzelne Leute die Nachrichten von anderen aus, also sozusagen, dass ich als Leser entscheide, das ist zum Beispiel, finde ich, mal ein wesentlicher Unterschied zwischen einer Kommentarfunktion und einem Dienst wie Twitter, dass ein Dienst wie Twitter in erster Linie darauf basiert, dass ich niemand, also dass ich Leute, dass ich mir selber aussuche, von wem lese ich die Sachen. Also das ist eine Form von ich entscheide und da darf, da hat niemand, und ich habe sozusagen, das ist ja auch eines der wichtigen Versprechen bei Twitter, wenn ich dir folge, dann kann ich alles lesen, was du schreibst. Und das ist ja, steht ja auch nirgendwo. Das hat ja Twitter uns nie irgendwo schriftlich gegeben, sondern es ist einfach aufgrund, wie der Dienst funktioniert, ist das die Intention dieses Dienstes. Und da müssen sie jetzt durch. Und wohingegen bei einem Blog ist oben immer ein redaktioneller Artikel und da steht nicht einfach, diskutiert jetzt wild los. Und da steht auch nirgendwo explizit die Aufforderung, vielleicht bei manchen genau, schon zu diskutieren.
Das ist doch eine ganz gute Sache. Beispielsweise nehmen wir Spiegel Online mit den Foren dort, ja. Das ist ja nun mal schon mal ein anderer Schnack, was die Reichweite und tatsächlich auch die Community angeht, die dort sich austauscht. Wäre das jetzt zum Beispiel schon Plattform? Sieh mal, Max, ne, man muss halt dazu sagen, du wirst es glauben oder nicht, aber ich habe mich über den Plattformneutralitätsbegriff schon sehr oft und genau über diese Fragen auch Gedanken gemacht. Ja. Und ich bin zu keiner befriedigenden Lösung gekommen.
Ich glaube nicht, dass man eine Lösung finden wird, die, also das ist, ich meine, das ist, wir sehen es doch gerade beim Leistungsschutzrecht, was, also ich meine, das ist, man kann es definitiv besser machen, als ich das gerade gesagt habe, aber dass natürlich Gesetze immer auch eine sehr schwammige Komponente haben. Darum geht's doch. Das ist doch ein Teil eines Gesetzes und dafür sind dann Gerichte da, um das im Zweifelsfall zu entscheiden. Das ist nicht schön und ist scheiße teuer, aber ist leider, also ich meine, man findet wahrscheinlich keine mustergültige Definition, um die man dann nicht mit einfachsten Tricks, das muss ja auch
mit
sein.
In anderen Worten, ich bin dann halt als Blogbetreiber schon wieder einer neuen Rechtsunsicherheit ausgeliefert.
Wieso?
Wenn ich meine Kommentare moderiere.
Nee, wieso denn?
Max, nicht, ja.
Hallo, du hast gerade gesagt, okay, Blogs sind eindeutig, Facebook ist eindeutig, aber Spiegel Online ist das Zwischending.
Das sieht vielleicht ein Richter anders, ne?
Also ja, natürlich kann das ein Richter anders sehen. Ein Richter kann dich auch jetzt verklagen, weil du einen falschen Kommentar drinne stehen hast.
Ja.
Also wenn du da vor das falsche Gericht kommst. Das ist doch, ich meine, bloß... Bist du jetzt gegen Gesetze, weil sie potenziell, weil es Arschlochrichter gibt? Also
nein, ich bin gegen Gesetze, die neue Rechtsunsicherheiten schaffen. Ja,
da
bin
jedes ich Gesetz schafft neue Rechtsunsicherheiten. Es ist Ziel, dass ein Gesetz möglichst wenig, es sollte Ziel sein, dass ein Gesetz möglichst wenig Rechtsunsicherheiten schafft, aber das schaffen nur sehr, sehr gute Gesetze, leider. Und viele Gesetze schaffen sehr viele Rechtsunsicherheiten. Aber
dann finde ich ehrlich gesagt im Zweifelsfall lieber kein Gesetz, ja.
Also im Zweifelsfall sagt man lieber, okay, dann darf Facebook zensieren, damit man nicht mal in die damit man nicht mal drüber nachdenken müsste, eventuell ein Gesetz zu machen, was dann eventuell schlecht sein könnte und dadurch zu Rechtsunsicherheiten kommen würde und dann würde ein halbes Jahr lang die Dinge vielleicht ein bisschen komplizierter sein.
Ja, also, ja, wie gesagt, ich will jetzt eigentlich diese Diskussion auch gar nicht mehr aufmachen. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich sehe da keine regulativen Möglichkeiten, da jetzt wirklich vorzugehen. Also, ich finde...
Aber du willst sie auch nicht sehen, ne? Ich habe ja nun schon ein paar genannt.
Ja, also wie gesagt, also ich sehe nicht, dass wir dort zu einer Formulierung gelangen, die irgendwie keine massiven Kollateralschäden, gerade bei kleineren Betreibern von irgendwelchen Plattformen, sei es Communities oder Blogs oder größeren Blogs oder vielleicht Spiegel Online oder was weiß ich, halt dort
also du siehst
extreme
ja,
Kollateralschäden.
Aber du siehst nicht nur, dass wir nicht da zu dieser Formulierung kommen, sondern du sagst, es ist nicht möglich, niemanden möglich, eine Formulierung zu finden, die nicht zu massiven Kollateralschäden führt.
Ja, das, von hier aus sieht es so aus, ja.
Okay, also es ist zwar möglich, wir haben zwar sogar im Bereich Sterbehilfe und dergleichen mehr haben wir es geschafft, irgendwie Gesetze zu formulieren, aber im Bereich von ab wann darf ein Blog, ab wann muss eine Plattform neutral sein oder ab wann ist eine Plattform, ist nicht drinne, wird so weit führen, dass man lieber damit lebt, dass Facebook, dass jeder alles zensieren darf nach Belieben und dass die Telekom Telefonate filtern darf nach Belieben. Das ist das kleinere Übel.
Ja, würde ich sagen.
Okay.
Auf jeden Fall. da bin ich mir sogar sehr sicher sogar, ja. Und insofern, aber ich würde jetzt eigentlich diese Diskussion auch können. Da sind wir uns einfach uneinig. Also ich sehe nicht, dass man das mit staatlicher Gewalt durchsetzen kann.
Ich glaube, da bist du dir mit niemandem einig.
Ich glaube schon.
Ah, okay.
Gut, wollen wir das jetzt mal für heute beenden?
Na gut, beenden wir es für heute.
Okay, dann herzlichen Glückwunsch, wenn Sie bis hierhin durchgehalten haben. Ja, und ich denke mal, da wird vielleicht wieder hart kommentiert werden, dieser Podcast. Tschüss.
Okay, tschüss, bis zum nächsten Mal.